klassischer Opener hier im Tempo.
Wir gewöhnen uns da was an.
Wir gewöhnen uns dran, ja. Geliebte Bildungstrinker.
Wir haben wieder mal was Schönes im Glas.
Das stimmt. Herr Bauer und ich möchten reden. Endlich wieder. Über Alkohol. Nicht über komische Stöckchen und Routen.
Es gab das ganz schön Kreise gezogen.
Allerdings, und da muss man ja sagen, wir haben viel getan für den Bildungsring-Podcast. Es gab in der letzten vergangenen Woche Beschwerden.
Nicht ganz zu Unrecht, wie ich finde.
Absolut, denn wir haben versagt. Gerade in der Woche vorher haben wir kundgetan, dass wir stolz darauf sind, immer wie ein preußisches Uhrwerk samstags um 18 Uhr zu veröffentlichen.
Und dann sind wir in unseren eigenen Ansprüchen gescheitert.
Genau. Und wahrscheinlich wäre Schweizer Uhrwerk übrigens besser gewesen.
Ja.
Aber das mag unserem Verlauf des Abends bislang geschuldet sein, denn wir dachten um 6 Uhr abends, als wir uns getroffen haben, eigentlich haben wir erst so Hunger, sind dann in die Brooklyn Burger Bar in Hamburg gegangen, haben einen vorzüglichen Burger gegessen, haben ein gutes Bier aus Hamburg dazu getrunken.
Jawohl.
Zwei gute Bourbon Drinks. Genau, es gab also Bier, Bourbon Burger, die Trikolore des Bs in der BWB Bar.
Sehr schön.
Dann haben wir irgendwie gesagt, eigentlich haben wir jetzt gar keine Lust mehr zu reden. Dann haben wir festgestellt, doch, wir müssen das machen. Dann haben wir noch einen Verdauungsgin getrunken.
Also wir hätten uns ja auch eine Stunde beim Schnarchen aufnehmen können, aber es hätte bestimmt wieder Beschwerden gegeben.
Das hätte
bestimmt,
zu Recht. Also wir haben in der letzten Woche versagt und dafür möchten wir uns entschuldigen. Eigentlich war geplant, dass wir eine richtige Folge senden um 18 Uhr. Deswegen hat Matthias sie auch 22,5 genannt. Die letzte Folge, es war ja gar keine Bildungstrinkfolge. Aber ich gestehe, es ist so 85% meine Schuld.
Naja, so 75. Kam ja auch schon Erwerbsarbeit dazwischen.
Und dann dann plötzlich fängt Herr Bauer wieder an zu arbeiten. Also was heißt, fängt an, aber er macht so wilde gewerbliche Projekte. Irgendwie, das nimmt ja Ausmaße an, sind unerträglich. Aber gut, ich meine, man lebt ja nicht nur vom Bildungstrinken allein.
Schade eigentlich.
Und wie wir wissen, Bildungstrinken ist ein kostspieliges Vergnügen. In der Regel muss es nicht sein, denn der Bildungstrinker durch seinen Erfahrungsschatz ist ja in der Lage, sozusagen die Spreu vom Weizen zu trennen. Das heißt, er trinkt besser für sein Geld, was aber nicht heißt, dass es umsonst ist, und natürlich wird er auch Geld ausgeben für gute Produkte.
Meiner Erfahrung nach ist es ganz das Gegenteil von umsonst.
Aber man hat aber immer die Gewissheit, dass es zumindest Value for Money ist, dass man was Gutes trinkt. Und darüber möchten wir heute nämlich auch reden. Wir möchten über Rum reden.
Da haben wir diese wunderschöne bernsteinfarbene Flüssigkeit in unseren Gläsern.
Genau. Und Rum gilt ja gemeinhin.
Du musst das richtig betonen mit dem Rum.
Ja, das kommt gleich noch. Ja. Ich baue langsam auf. Ich führe sie erst in die
Spannung.
Irre.
Ja, ja.
Genau, Spannungsmoment, ein paar falsche Fakten und dann.
Ich bin jetzt ungeduldig für Spannung.
Ja, kein Problem. Rum gilt ja gemeinhin als ein Produkt, wo man sehr viel Value for Money hat. Man sagt, also zum einen gilt gerade dunkler Rum als das Produkt, wo man Menschen abholt, die dann gar nicht so oft pure Spirituosen trinken und dann aber sagen, Mensch, das ist lecker. Wenn man böse sein will, sagt man, das ist der Cognac des armen Mannes. Also das ist eine gereifte dunkle Spirituose, also wenn wir über dunklen Rum reden. Und die ist in der Regel sehr gefällig. Und für die Aromenvielfalt, die man für dann vielleicht schon 30 Euro bekommt, müsste man beim Cognac wahrscheinlich so, man kann es nicht vergleichen, weil es andere Aromen sind, aber für diesen Eindruck im Mund, wo man sagt, boah.
Ich weiß gerade nicht, ob wir es schon mal erwähnt haben, aber dieser Portugal oder Diplomatico ist ja da so gar nicht teuer, aber jeder, der sagt, naja, Rum trinke ich eigentlich nicht, so, ja, der ist ja lecker.
Das ist das, was mit Rum passiert, mit gereiften Rum, genau. Und, wie bei den ganzen Dingen, wir sind jetzt ja offiziell bei Episode 23,
jawohl,
nicht mehr bei 22,5. Und wir haben ja eigentlich bis jetzt alles nur angekratzt. Wir haben jetzt ja schon über, wahrscheinlich haben wir schon 30, 40 Stunden geredet über gutes Trinken. Und eigentlich kratzen wir ja immer nur an der Oberfläche rum. Und jetzt müssen wir mit Rum auch erstmal so anfangen. Und wir fangen.
Wir kratzen an der Oberfläche rum.
Genau, wir kratzen bei Rum rum. Hier jagt ein Karlauer den nächsten. Dann in den nächsten 2 bis 3 Jahren tiefer in die Materie einzusteigen. Damit haben wir auch mal einen Plan vorgegeben, wie das hier weitergeht, Herr Bauer. Ich trinke jetzt mal, weil jetzt trinken wir Rum, aber wir trinken Rum, wir haben ein Haar im Rum sozusagen.
Ich habe tatsächlich gerade ein Haar meiner Katze aus dem Glas gefischt. Ich weiß nicht, wie es da hinkam. Also ich weiß, wie es hinkam, weil Katzenhaare überall sind.
Aber mein Büro ist hier ein hygienischer Reinraum.
Ja, aber meine Jacke nicht. Na gut, okay. wir trinken Rum mit Haar.
Cheers.
Ja.
das Schlimme an diesem H mit dem, also an dem Rum mit dem H, also wir reden jetzt über den Buchstaben H, also wir reden über Rum, der geschrieben wird R-H-U-M. Und auch ein bisschen brennt gerade. Das ist nämlich Rum, in der Regel ist Rum mit H Rum, der den Menschen, die Rum plötzlich neu entdecken für sich, nicht schmeckt.
Oh, ist das ein geiler Finish.
Ist gut, ne?
Geil, oh Mann.
Und der Rum mit H ist nämlich der kleine Bruder oder ich weiß gar nicht, wie wir ihn besser umschreiben können, aber er ist nicht ganz so bekannt wie die großen Ruminseln. Fangen wir vorne. Also Rum mit H reden wir, wenn wir über Rum Agricol reden. Das ist eine Art von Rum und die schreibt man in der Regel mit H. Die kommt in der Regel aus den sogenannten West Indies. Und das ist in früher oder auch noch heute überwiegend französisch beeinflusst oder dominiert durch frühere Kolonialisation. Der Brooklyn Burger war, aber das war jetzt zu hart. Das ist jetzt auch schon 9 Uhr abends. Herr Bauer, wenn Sie mal kurz möchten.
Kolonie was?
Kolonialisierungsversuche. Franzosen.
Nein, ich möchte gar niemand kolonialisieren.
Das, gut, ist nicht nee, das war ja früher. Also früher waren die da in der Ecke ganz aktiv und ein Teil der Länder ist ja heute noch der Frankreichs zugeschrieben. Ich glaube, Martinique ist offizielles.
Martinique gehört, glaube ich, zu den französischen Territoire, okay. Extra, was auch immer.
Daher kommt sozusagen die französische Schreibweise für diesen sogenannten Rum Agricole. Der kommt unter anderem aus Martinique, zum Beispiel auch aus Guadeloupe, aber auch zu Teilen aus Haiti. Da ist es meist, ich weiß gar nicht, ob es außer Babenkirt in Haiti noch Rum Agricole gibt, bin ich mir nicht ganz sicher.
Das heißt, die anderen Inseln
machen, oder Babenkure, dann wahrscheinlich klar, wegen des französischen.
Natürlich, alle unter ihrer Knute.
Genau. Die Rum-Tradition da ist auch schon recht alt. So die ältesten Destillen, ich glaube, es sind immer Saint-James und Clément, die bekämpfen sich so, wann der erste angefangen hat, so 1760, 1770, 1765. Da gibt es verschiedene Einträge, also ein bisschen länger machen die das da auch schon. Und man unterscheidet Rum vereinfacht in drei große Stilistiken. Man nennt das, und die kann man so ein bisschen an der Schreibweise auseinanderhalten. Man nennt das einmal den englischen Stil und der wird mit R-U-M geschrieben, Rum.
Der gute Rum.
Dann gibt es den spanischen Stil, was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil in der ganzen Ecke wird Spanisch und Portugiesisch ja. gesprochen. Also in landessprachlich nennen die es alles Ron, aber nach außen hin gibt es halt so ein paar sowas wie Kuba und so, ja. die immer auch als Ron auftreten. Und das nennt man dann den spanischen Stil. Das ist meist ein bisschen leichter. Der englische Stil ist meist ein bisschen schwerer. Wir vereinfachen stark.
Ein bisschen. Destillieren das mal raus.
Genau. Und dann gibt es den sogenannten Agricole-Style und der wird halt R-H-U-M geschrieben.
Der ist auch eher H-A-R-T. Der ist auch eher hart.
Gut, ich geh nochmal ein.
Also wir trinken hier gerade was. Den Rum Agricole Extra Vieux HSA.
Wir trinken Rum Agricole Extra Vieux von der Destillerie HSE. Und der wird in alten schottischen Whiskyfässern zu Ende gereift. Sie nennen das Single Malt Finish. Ob das ganz legal ist, bin ich mir ganz sicher. Und ja, kommt aus Martinique.
Woll.
Ja. Wird übrigens gereift in den Fässern, da sprachen wir in unserer letzten Islay. Wie sprechen wir es richtig aus?
Eila,
für unsere Freundin Eila.
Eila.
Ja, wir Ignoranten haben das natürlich. In unserer letzten Folge Eila Whisky haben wir, oder wo wir über Eila Whisky gesprochen haben, ich nenne es mal Eila.
Eila.
Dieser Whisky wird in Smokehead-Fässern gebraucht, in Smokehead-Fässern gereicht.
Okay.
Dazu kommen wir gleich.
Das ist vielleicht so ein bisschen die Endnote.
Genau. Weil, ich habe mir überlegt, wir haben ja schon oft überlegt, worüber reden wir, und es gibt noch so viele ganz unbenutzte oder unbesprochene Flecken auf der alkoholischen Landkarte, die wir im Kopf haben, und das ist natürlich Rum. Wie gesagt, das Thema ist riesig und das Thema ist toll, extrem vielfältig, macht unglaublich Spaß und ist auch sozusagen, dem ist auch schnell beizukommen, weil es in der Regel auch bezahlbar ist. Bezahlbarer als andere Luxus. Ja. Und deswegen habe ich überlegt, wie fängt man mit dem Thema an? Und sich jetzt unbedingt Rum Agricole rauszusuchen und da im Speziellen Rum Martinique ist auf der einen Seite ungewöhnlich, weil es ungewöhnlicher Rum ist, hat aber einen Grund. Rum Und also es gibt einmal diesen Oberbegriff Rum Agricole. Mhm. Und das ist in der Regel, beschreibt das einen Rum,
der aus Zuckerrohr hergestellt wird und nicht aus Melasse, oder?
Genau, der große Unterschied bei der Rumproduktion, also von spanischem und englischen Style, also von den typischen Rumsorten zu Rum Agricole, ist, man bei den erstgenannten Rumsorten hat man, wird sozusagen Melasse, also ein, das ist sozusagen der eklige, schwarze, klebrige Zuckerrohrrest aus der Zuckerproduktion von Zuckerrohr. Wenn man also aus Zuckerrohr Zucker gewinnt, dann bleibt was übrig, was immer noch relativ viel Zucker hat, aber auch viele andere Sachen. Diese sogenannte Molasse. Und die wird dann fermentiert zu einem Art Zuckerwein. Das hat dann leichten Alkohol, und der wird destilliert. Und bei Rum Agricole wird es anders gemacht. Dann nimmt man das Zuckerrohr und
direkt
quetscht es aus und gewinnt sozusagen den Zucker in erster Pressung aus dem Zuckerrohr.
Extra virgin.
Wie auch immer.
Erste Kaltpressung.
Und diesen Zuckerwein lässt man dann, oder fermentiert zu Zuckerwein, und dann destilliert man das auch. Das Ausgangsprodukt ist einmal auf der einen Seite reiner Rohrzucker und das andere ist sozusagen zweiter Step, nachdem der Rohrzucker schon einmal missbraucht wurde,
das, um den Zucker zu gewinnen,
ist Rum in der anderen, ist eigentlich ein Abfallprodukt. Das ist jetzt ein bisschen, der ein oder andere Rumhersteller mag das anders sehen, auch zu Recht. Aber so von der ersten, vom ersten Anschauen her ist Rum Agricole, wobei er so unbekannt ist und selten getrunken wird, schon mal auf den ersten Blick hochwertiger, weil es ist sozusagen direkt, das ist das frische Zuckerrohr, es ist irgendwie, jetzt kann man darüber philosophieren, was nach der Destillation davon überbleibt. Ja. Es gibt auf jeden Fall eine durchaus andere Nase und einen durchaus anderen Geschmack, das stellt man dann mit der Zeit fest. Und das ist der Oberbegriff für sogenannten Rum Agricole.
Der ist schon auch seltener als der andere.
Ja, es gibt ja nur ein paar, ja, nicht diese viele kleine Ecke, die das macht, sozusagen die West Indies. Und aber ja,
die sind nicht alle geschützte Herkunftsbezeichnungen, oder? Also man könnte theoretisch Rum Agricole oder Rum Agricole aus beliebigen Ecken der Welt machen, aber es wäre halt kein Martinique Rum oder kein...
Meines Wissens ja. Also die Stilistik sagt, das ist ein Rum Agricole, dann muss sozusagen dieser...
Aus Zucker
genau
direkt, oder?
Und dann kommt es halt zu den verschiedenen Ländern, also... oder zu den verschiedenen Regionen. Und dabei ist Martinique zum einen eine der größten, eine der berühmtesten, aber auch eine der interessantesten, weil bei Martinique ist Folgendes passiert. Es gehört zu Frankreich.
Ja.
Das mag auf den ersten Blick komisch, vielleicht sogar unsympathisch erscheinen, ist es aber gar nicht, weil die Franzosen haben Folgendes gemacht. Die sind ja mal ganz fix. Die haben das natürlich, kannten das vom Wein und von ihren Schnäpsen. Die haben irgendwann, und zwar 1996, haben die auch Martinique zu einer AOC erklärt. Zu einem kontrollierten Anbaugebiet, zu einem geschützten Anbaugebiet. Und wenn man jetzt also sagen will, das ist Rum Martinique, dann muss man den Anforderungen dieses Anbaugebietes entsprechen. Dann gibt es Auflagen. Das ist so, wie man sagt, das ist ein Cognac. Wenn Cognac auf der Flasche steht, dann muss sehr spezielle regionale Auflagen sind dazu erfüllen, aber auch Herstellungsmethoden und. Und das gleiche gilt ja für die Weine, Champagne, Bordeaux, bla bla bla. Und dadurch, dass europäisches Gesetz da gilt, hat man da gesagt, okay, das ist jetzt eine AOC und da legen wir besonderen Wert drauf. Und das, die Jungs haben das vorher schon so gemacht, die guten Hersteller. Sonst wäre das sicherlich, das ist erstmal, man macht das erstmal vor und irgendwann sagt man, Mensch, wir machen das so toll, wir müssen das schützen. Das Gesetz kam ja deutlich später, die machen ja schon 200 Jahre rum. Mhm. Übrigens sagt man, dass das mit dem Rum Agricole so, ich sag mal, durchschlaggebend wurde, als in Europa die
Zuckerrübe,
genau.
Ja, klar.
Als man gesagt hat, du, das mit dem Rohrzucker, das ist auch nicht mehr so hip.
Dann haben sie in Europa angefangen, aus Zuckerrüben Zucker zu machen, hatten die plötzlich ganz viel Rohrzucker
übrig. So viel Zucker über, dass sie gesagt haben, ach komm,
jetzt was, wir das auch machen wir auch Schnaps
draus. Ja. Das Zeug wird eh, besser wird das nicht. Weg damit.
Ja, okay.
Und deswegen haben die sozusagen nicht, sind die Übergang zu dieser frischen Herstellung statt zu der Resteverwertung, weil die haben gesagt, den Zucker können wir eh nicht mehr gebrauchen,
du, das kauft bei uns eh keiner
mehr. Ne? Genau.
Überschuss.
Genau. Und diese AOC in Martinique schützt einige Dinge. Die sagt, ne, die geht davon aus, wie ist der Herstellungsprozess, die reglementiert in gewissen Teilen den Herstellungsprozess. Die sagt natürlich, wie ist die Region, welche Praktiken werden hier angewandt, wie wird gelagert. Das sind einige Sachen umschrieben. Was für mich interessant ist, als ganz tolles Qualitätsmerkmal und als ein Merkmal, warum Rum Martinique vielleicht der Rum der Profis ist ein wenig. Es gibt viele tolle Rum, soll ich das nicht verallgemeinern, aber ist folgendes. Die AOC verbietet die Zugabe von Zucker. Und das ist nämlich ungewöhnlich bei Rum. Und das wissen die meisten nicht. Fast alle Rumsorten werden gezuckert und es ist nach wie vor in gewissen Mengen nicht verpflichtend, das zu deklarieren.
Ja.
Und deswegen sind zum Beispiel Kollegen wie Zacapa und wie sie alle heißen, die jetzt so berühmt geworden sind. Zacapa war ja der erste.
Ja.
Ist auch ein tolles Produkt. Kann man aber, kommen wir gleich zu. Toll vielleicht auch darum, weil Zucker das Ganze durchaus zugänglich macht. Das ist ja der Trick, den jeder Bartender macht.
Klar.
Ein Old Fashioned. Das heißt, ich habe eine Spirituose, die mir vielleicht pur zu hart erscheint. Dann mache ich daraus ein Old Fashioned. Das ist im Prinzip die Zugabe von relativ viel Zucker auf die Menge Alkohol. Etwas Gewürzen, das macht es nochmal so ein bisschen runder. Noch den Spritzeröl, Zitruszestenöl und dann habe ich plötzlich eine gesüßte Spirituose und ach, die schmeckt mir natürlich sehr gut, klar. Ist dann noch ein bisschen Eis, wunderbar.
Ja, klar.
Und im Grunde genommen ist das das, was viele Rumhersteller sozusagen aus dem Haus schon machen. Deswegen müsste man vielleicht aufpassen, wenn man einen Rum Old Fashioned trinkt, sozusagen wie in der Spitze.
Süß.
Diese ganze Geschichte mit dem Zucker im Rum wurde natürlich verschwiegen. Da wurde man natürlich nicht so...
Gab es da nicht neulich eine Änderung?
Ja, da reden wir jetzt drüber. Ja. Ach so, eine Änderung, das weiß ich gar nicht. Ich wollte jetzt einmal über die über diesen Tatbestand der Zuckerung von Rum reden.
Ja, dann bitte.
Das andere, was auch zum Beispiel die AOC toll macht, für uns Europäer zumindest. Sie sorgt dafür, dass was auf der Flasche steht, auch stimmt. Bei Rum Martinique ist es nämlich so, wenn da draufsteht 12 Jahre oder 15 Jahre, dann ist dieser Rum auch so alt. Also, und zwar wird dann so wie bei Cognac gerechnet, der jüngste Anteil in dem Produkt ist die auf der Flasche genehmene Alterszahl. Der Rest der Rumproduzenten interpretiert karibisch. Die machen das anders. Andersrum.
Okay.
Das führt jetzt
andersrum.
Natürlich bei
andersrum.
Oh, das führt jetzt natürlich bei großen Herstellern dazu, dass da der Neid der Mitbewerber auch groß wird und da fangen jetzt so die ersten Abmahnungen an und deswegen hat man da jetzt langsam Dinge geändert. Das berühmteste Beispiel ist Zacapa. Zacapa,
Zahl auf der Flasche.
Ja, ich entschuldige mich beim Haus Diageo, ich muss den jetzt ein bisschen zerreißen, wie gesagt, ist ein tolles Produkt. Hat eine legendäre Geschichte. Ist halt, hat vor vielen, vielen Jahren 1, 2, 3 Goldmedaillen gewonnen als einer der besten Rums der Welt, Zacapa 23.
Ja.
Und dann, das wird übrigens gemacht, also das ist der Rum Botran, das ist die Destille.
Mhm.
Also die haben sozusagen das Produkt Zacapa an Diageo verkauft, wenn ich das richtig hinkriege, vielleicht irre ich mich da auch. Und Botran macht immer noch unter eigenem Label den eigenen Rum. Und für Diageo füllen sie dann, oder wie, ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon ein Eigenbesitz ist, wie auch immer,
also
aber diese beiden Rumsorten werden an dem gleichen Haus hergestellt. Und der eine ist ein bisschen berühmter geworden und der andere ist sozusagen der unbekanntere, wo man für ein bisschen weniger Geld noch ein bisschen mehr Rum vielleicht kriegt. In Anführungsstrichen, habe ich jetzt nicht gesagt. Und, habe ich doch gesagt, stimmt. Und, ach was.
Das merkt doch niemand.
Genau, schneiden wir einfach nicht raus. Zacapa 23. Wie gesagt, berühmt geworden und früher war es tatsächlich, man mutmaßt, dass es ganz am Anfang 23 Jahre alt herum war. Ob das wirklich so war, weiß ich nicht, aber.
Schon eine lange Zeit.
Auch. Lange her. Und eigentlich ist das ein bisschen komisch, weil es galt früher so, wenn man so ein paar alte mittelmäßige Rumbücher liest, dann stehen immer so Sachen drin wie, eigentlich kann Rum nicht älter werden als 15 Jahre. Das hat was mit dem Klima auf den Inseln zu tun, weil sehr warm, sehr hohe, also sehr trocken. Das bedingt, dass die Fässer, in denen der Rum lagert, aus Holz, sind nicht 100% luftdicht.
Mhm.
Bei der Hitze verdampft eine Menge. Der sogenannte Angel's Share verdunstet. Und man sagt immer, das ist aber nur so ein ungefährer Richtwert, dass man gesagt hat, nach 15 Jahren ist das Fass leer. Weil da ist es ein bisschen wärmer als in Cognac oder in Calvados oder was ich, also in Normandie oder was ich wo, also in Europa oder Whisky, Schottland, wo natürlich deutlich länger gelagert werden kann, weil die Umgebungstemperaturen deutlich geringer sind. in der Karibik, da man die Dinger ja nicht in Kühlhäuser stellt zum 10 Jahre lagern, da hat man schon mal ein bisschen geschmunzelt gesagt, 23 Jahre. Zacapa hat jetzt die Geschichte und sagt, ja, aber wir lagern im Hochland auf 2000 irgendwas Meter und da ist mal ein bisschen kälter.
Ja,
zwei Lagerhäuser liegen oben.
Aber ist ja auch weniger Luftdruck.
Oh, jetzt kommt
also der Weiße.
Gefällt mir. Auf jeden Fall, wie auch immer, lasse erzählen, ist in Ordnung, aber 23 ist schon dünnes
Eis. Ist schon hart. Wenn man sieht, dass irgendwie VS bei, also hier Very Special bei 3 Jahren anfängt und irgendwie was XO, Extra Old bei was 6.
Ne, das sind ja Cognac-Bezeichnungen in der Regel.
Die werden ja auch für die Rums hier
verwendet. Ja, aber die sind nicht einheitlich.
Okay.
Da macht jeder so ein bisschen
was. Ja gut, aber man kann sagen, so rum über 10 Jahre ist schon so, ja, kann man mal.
Also man sagt, dass bei Zacapa 23 der Hauptanteil 8 Jahre ist.
Ja.
Kann man auch. Aber ob das jetzt immer noch so, ob man das jetzt immer noch so sagt, das ist mein letzter halbseiner Wissensstand, der vielleicht auch völlig falsch ist und ich werde bespuckt und beschimpft von den Herstellern von
Zacapa. Es ist ja aber trotzdem ein gutes Produkt, aber sie müssten halt nicht diese große 23 draufschreiben, es wäre auch so ein gutes Produkt.
Das ist halt irreführend. Jetzt genau. Mittlerweile, also früher stand drauf 23 Años.
Ja, das durften sie nicht mehr.
Dann gab es halt ein paar Kollegen, die gesagt haben, wenn ihr schon so viel davon verkauft, dann bitte nicht so.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, gut, dann lassen wir das Años weg und jetzt steht da immer noch eine große 23 drauf, warum auch immer. Und darunter steht ein etwas kleiner Sistema Solera.
Ja.
Das heißt, es werden verschiedene Jahrgänge miteinander verschnitten. Es geht immer noch das Gerücht um, dass ein kleiner Teil dieses irgendwie auf einem Mikrofass mit der
Pinzette
wird noch, genau, 2 Atome sind noch drin, aus dem Holz wird es rausgequetscht.
Homöopathische Rum.
23 Jahre alt, ich glaub's nicht. Wie gesagt, ist auf jeden Fall nicht mehr 23 Jahre alt. Ist natürlich nach wie vor immer noch der Klassiker, den wir in der Bar haben. Ich hätte gerne den 23 Jahre alten Zacapa. Ja, hätten wir auch gern. Möchte sie dann auch nicht bezahlen. Da hat sich sehr viel geändert. Und das ist zum Beispiel einer der großen Unterschiede bei Rum Agricole, also speziell aus Martinique, weil da hat die AOC gilt und da ist das nicht erlaubt. Das heißt, wenn auf einem Rum Martinique irgendwie zu lesen ist 15, 18 oder irgendwas in der Art Jahre, oh Wunder, dann liegt die Flasche plötzlich auch bei 150 Euro. Mhm. Und jetzt macht das auch Sinn, weil diese vermeintlichen 23, die irgendwie nur 18 und ein bisschen hingespuckt sind auf Menge, dann vielleicht noch ein bisschen Zucker reingegeben, dass er schmeckt. Ja, die kann ich dann auch für 50 verkaufen, aber wenn ich halt wirklich so lange liegen lasse,
dann
kostet das nämlich leider auch Geld und Rum Martinique. Die einfachen Rumsorten, zu denen kommen wir gleich, sind in der Tat nicht teuer und das sind auch schön. Aber wenn man die, ich finde wirklich so ein bisschen die Königsklasse einer speziellen Rumrichtung trinken möchte, dann kostet das in diesem Fall leider auch mittelmäßig bis viel Geld.
Aber durch die höhere Verdunstung heißt es nicht auch, dass die natürlich schneller das Aroma verdichten? Das ist also, weiß nicht, wenn das in Schottland irgendwie 5% im Jahr sind.
Gucken Sie, Herr Bauer, wir haben noch keine Ahnung von dem, was wir hier sagen. Jetzt stellen Sie auch noch so Fachfragen.
Okay, na gut. Also du hast ja zwei Dinge. Du hast ja einerseits die, durch die Verdunstung wird es halt immer konzentrierter. Und du hast die Interaktion mit dem Holz, oder mit dem Fass.
Ja.
Also ersteres wird ja dann schneller. Wenn das mehr verdunstet, hast du ein schneller Konzentrat. Dann hast du mehr intensiveres Aroma. Aber das Holz hilft dir natürlich dann nicht, ne?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich kann das nicht, also das sind ja eher alles hier eine Mutmaßung von einem Niedersachsen, der plötzlich über karibische Produkte redet. Das ist ja eh schon fragwürdig, aber man tut, was man kann hier beim Bildungstraining. Fakt ist, dass Ende 2013 tauchten plötzlich Diskussionen in verschiedenen Internetforen auf. Ein ganz interessantes heißt Refined Weißen. Und da gab es ein Forum über Rum. Und da gab es
da wurde dann jemand im Dezember. Immer wenn du Forum über Rum sagst, ich Forum.
Also es ging halt erst los so irgendwann im 2013, da haben die geredet, Sweet Rum is Good Rum? Fragezeichen. Weil man hat sich genau darüber Gedanken gemacht, dass jetzt halt Rum so explodiert. Und diese großen Namen, die Zacapa, Botucan, wie sie alle heißen, die jetzt überall so beliebt sind, wo dann der Profitrinker langsam sagt, Mensch, eigentlich ist das doch echt süß, rein vom Geschmack her. Genau, irgendwie ist es immer die gleiche Machart, jetzt werden die zwar alle so abgefeiert, aber das ist doch nicht schön. Diese Diskussion hat so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Da ging es halt sehr viel, dass man gesagt hat, okay, es gibt halt einen Zuckeranteil, der anscheinend aus den Fässern kommt, aus dem Holz. wie auch immer, wird in dieser Diskussion, kann ich jetzt nicht, okay. Ich habe da keine Fachmeinung, ich habe das nur gelesen, Herr Bauer, ich möchte das nur hier an diese...
Ich erbitte Verlinkungen,
ja.
Damit ich das in aller Ruhe zerlegen kann. Genau.
So, bla bla bla, man redet es weiter und irgendwann sagt einer, ah, hier übrigens, weil es geht dann darum, meint ihr nicht, dass die da Zucker zugeben? Meint ihr nicht, dass da irgendwie, da kann doch alles nicht sein, das schmeckt doch alles so komisch. Und dann kommt irgendjemand und sagt, ja, das ist nämlich so, dass Finnland und Schweden haben die Gesetze geändert. Ja. Und das sind ja eh Länder, wo man sozusagen, man kauft da zentral Alkohol.
Das sind ja eh Länder. Ja. Wie ist eigentlich der Plural von Rum? Ist es Rums?
Es gibt hier auf jeden Fall gleich keinen mehr, wenn das hier so weitergeht.
Ja, okay. Finnland und Schweden haben ihre Gesetze verschärft und wahrscheinlich muss man jetzt das genauer
angeben. Die haben ja, das sind ja sehr schräge Länder, da kann man ja rum, da kann man nicht jetzt zwischen rum, da kann man ja Alkohol nur in, Ruhe jetzt, da kann man ja Alkohol nur in einem Laden kaufen.
Ja.
Staatlich organisiert, es gibt Alkohol, ja keinen freien jawohl. Handel, irgendwie heißt der. Und wenn man also über diese Zentrallistung irgendwie in das Land möchte, haben die gesagt, okay, dann muss aber ganz klar definiert sein, was da alles drin ist. Und dann haben die gesagt, hier, weil jetzt muss mal jeder wissen, was Sache ist, dann haben die es ins Internet gestellt.
Ja.
Diese Länder haben gesagt, gut, hier die ganzen Zusatzstoffe, jeder, was hier reinmacht, muss alles deklariert werden und wir veröffentlichen das.
Unter jetzt anderem, steht da ganz groß
Zucker. Unter anderem haben die halt, das findet man in diesem Forum, Auszüge, eine Liste veröffentlicht mit dem Zuckergehalt. Aha. Da sind ja zum Beispiel so Vertreter wie Havanna Club, Weiß und 3 Jahre oder Bacardi Superior. Nee, der Bacardi hat 0, steht hier. Die anderen haben 4 Gramm, 3 Gramm, also so minimal. Das sind immer Gramm pro Liter.
Gramm pro Liter.
Das sind ja die weißen Rumsorten. Und dann geht das so langsam in die Richtung dunkle Rumsorten, zum Beispiel Plantation Jamaica Ultra Serva 2000, 17 Gramm pro Liter. Plantation Barbados, 17 Gramm pro Liter. Dann auch Bacardi Black, 15 Gramm. Goslings Black Seal, 11 Gramm. Havanna Club Añejo, 7 Jahre, 7 Gramm, nee, 6 Gramm. Und dann zum Beispiel Eldorado, 12 Jahre, ein Rum, den wir alle sehr schätzen. Super gut.
Ja.
45 Gramm.
Wow.
Genau.
Okay.
Und dann ist zum Beispiel interessant, bei Ronza Capa, 23 Centenario.
Ja.
Das ist lustig, weil da gibt es 2 unterschiedliche Werte. In dem einen Land hat er 20 Gramm pro Liter und in dem anderen 45.
Das sind jetzt auch keine kleinen Unterschiede.
Nee, ich weiß nicht, ob sie 2 Abfüllungen machen. Ich habe keine Ahnung. Also zumindest auf diesen Listen. Das ist ja auch schon 2 Jahre her.
Ja, okay.
Das ist Ende 2013, aber die haben in diesen verschiedenen Internetquellen der Regierung geschaut und haben das mal zusammengefasst. Und damit war die Diskussion entbrannt, dass man sagte, ah, siehe da, die Menschen geben Zucker in den fertigen Alkohol. Und damit war die Diskussion um Premium rum entfacht und gerade um gereiften Premium rum, weil wie gesagt, zum einen mit diesen ganzen Altersangaben hatte man eh schon seine Probleme. Das war aber auch so halbtransparent und den Profis zumindest bekannt. Und dann fing man an und hat halt diese, wie gesagt, hier stehen noch mehrere Listen, Updates. Hier stehen zum Beispiel, jetzt haben sie rausgefunden, bei Bacardi Superior ist zumindest ein bisschen drin, weniger als 3 Gramm. Was haben wir hier noch so? Zacapa XO 26 Gramm. Diplomatico so Reserve Exclusiva 12 Jahre 41 Gramm. Mhm. Auch nicht so wenig.
Ja, schmeckt ja auch
Ron Curum Solera, kenne ich nicht. 23 Jahre, das stimmt wahrscheinlich eh nicht. Also 23, 46 Gramm. Kommt also eine Menge Zucker rein. Was ist das? Eldorado 15, 31 Gramm. Auch nicht so wenig. Das ist übrigens ein toller Rum, finde ich. Jetzt natürlich nicht mehr so mit Zucker, aber es war früher ein cooler Rum. Angostura 14 Gramm. Butran, haben wir eben drüber geredet, 9 Gramm, auf jeden Fall besser als aus dem gleichen Haus der andere, da scheint der Zucker sich aufzuteilen. Wie gesagt, das fing vor 2 Jahren an und seitdem gibt es da eine große Diskussion und irgendwie sind die Firmen dann nach wie vor extrem untransparent und versuchen das, finde ich, so ein bisschen zu vertuschen und reden da nicht so gern drüber. Wenn man dann so die Brand Ambassadore so bei einem Feierambierchen so im Türeingang anspricht, dann geben sie das natürlich zu, aber das natürlich öffentlich nie. Was ich ganz lustig fand, wenn man dann sich so in diese Welt der Foren, das ist ja immer sehr, also ich mag ja Foren, wenn ich Zeit habe, das ist immer das große Problem, man hat nicht genug Zeit. Sonst sind Foren ja was ganz Tolles. Das ist ja natürlich so, leider ob der ganzen Social Media Aktivitäten werden Foren ja weniger. Aber es gibt also, ja noch Menschen, die das machen.
Ich muss ja sagen, Foren sind ja schon die zweite Welle. Früher gab es ja das Usenet und
das weißt du jemand ISC wie Herr Bauer, aber nicht so ein armer.
Dann kam irgendwann Foren und haben alles, was es schon lange gab, nochmal erfunden.
Ja, aber jetzt kann so ein legasthenischer Mensch wie ich das zumindest nachvollziehen und nochmal finden. Also Internet-Legasthenisch.
Ja, na gut, zugegeben, ist das schon ein bisschen besser durchsuchbar.
So war's. Auf jeden Fall hat einer dieser Menschen, der in diesem refinedvices.com Forum schreibt, hat dann gesagt, ich habe mal oder verlinkt auf ein Sugar Syrup Experiment, was jemand auf der Domain, da ist auch ein Forum, das heißt rumproject.com, da gibt's das Rum Forum und da drin gibt's dann ein Topic, das heißt Sugar Syrup and Havana Blanco. Und der hat halt über diese darüber gelesen, dass Zucker halt in Alkohol gegeben wird.
Ja.
Und also in Rum. Und hat gesagt, wie funktioniert das denn wirklich? Das möchte ich jetzt ausprobieren. Ich nehme jetzt einen weißen Rum, den ich finden kann. Hat er gesagt, ich nehme Havana Club Weiß. Der hat ja schon ein bisschen Zucker, aber 3-4 Gramm. Aber das probiere ich jetzt. Und jetzt gebe ich immer Zucker dazu und schreibe Tasting Notes dazu. Ich teste, wie sich der verändert.
Ja.
So. Und wenn ich das richtig gelesen habe, er hat das so gemacht, dass er gesagt hat, das weiß ich jetzt nicht genau, ob das jetzt wissenschaftlich ganz korrekt ist, aber er hat gesagt, ich löse diesen Zucker irgendwie auch in Neutralalkohol auf, damit sozusagen der Alkoholgehalt gleich bleibt, je nachdem, wie viel ich zugebe. Weiß nicht, ob sich dadurch natürlich irgendwann auch der Geschmack verändert, aber welche Menge. Also könnte man es sogar streiten, weiß ich nicht. Aber er hat gesagt, den löse ich auf. Und dann hat er angefangen für einen weißen Havanna Club. Im Beispiel, das geht gar nicht um Havanna Club, sondern er hat 2 Sorten. Der andere rum heißt, glaube ich, Seals 10. Den kenne ich allerdings nicht. Den gibt es in Deutschland, glaube ich, nicht. Deswegen ist mir das nicht aufgefallen. Er hat das mit 2 Rumsorten gemacht. Seals 10 kenne ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es ein Rum ist. Und Havanna Club Blanco. Und dann hat er angefangen, diesen Zucker zu suchen. Zum Beispiel bei 1 Gramm Zucker pro Liter, den er zugegeben hat. Dann so die Tasting Notes von Havanna Club. Dann so, wow, it changes. I'm totally surprised. Und dann fängt das an, dann gibt er 5 Gramm Zucker zu. The smell changes to a milder, indeed more pleasant one. Taste-wise, I begin to notice sweet apple and pear. Furthermore, the alcoholic feel is now largely gone. Und ne, der Alkohol geht weg, dass das viele ja stört.
Alkohol zusetzt ja auch.
Ja, zumindest hält er das Level. Ja. So, und dann gibt es 10 Gramm pro Liter, 15 Gramm. Und der wird halt immer besser. Dann schreibst du diese unterschiedlichen Tasting Notes. Ich glaube, so dann bei 30 Gramm pro Liter, da hast du die Grenze, dass er sagt, jetzt irgendwie bleibt das gleich und ich schmecke gar keinen Alkohol mehr. Ist total, ne, es schmeckt überhaupt nicht mehr nach Alkohol. Kann ich mir so irgendwie schmeckt wie irgendwie halt schön toll, Lippen, aber ja. Genau. Und, ah nee, Entschuldigung, bei 40 Gramm pro Liter schreibt er, no big difference to 30, to 30 Gramm pro Liter. Really, perhaps we reached the point. Und bei dem anderen rum dann auch. Und bei 50 Gramm schreibt er, bah, don't ever do this. We do have liquor now.
Hat er das auch versucht zu karamellisieren oder so? Da kommt auch wieder so ein bisschen Bitternote rein und die Färbung.
Vielleicht? Er schreibt hier, das ist echt ein langer, da geht's noch richtig ab. Ich habe es nicht komplett durchgelesen. Also im ersten Versuchsaufbau, wie ich das gesehen habe, nicht.
Okay.
Aber hier geht's noch lustig weiter.
Ist ja natürlich ja schon spannend. Du nimmst einen weißen Rum und karamellisierst dann so viel Zucker da rein, dass er braun und süß wird, wie ein geagter.
Ja.
Profit.
Ja, ja. So. Und dieses Ganze, wie gesagt, Ende 2013, jetzt 2014, weil das ganze Jahr über verfolgt sich so langsam so ab und zu mal hier und da Diskussionen und das nahm so Fahrt auf und deswegen habe ich eigentlich auch wieder so ein bisschen dann mal gedacht, Mensch, und habe dann, weil ich habe letztens, da warst du sogar Gast, habe ich ja dieses so Rumtasting gemacht, wo wir mit Essen im Café Paris, wo wir
ja,
waren. Der Chefkoch vom Café Paris, Michael Hermes, der hat früher auf Martinique war der Bartender und hat so Pina Coladas gemacht und schlimme Drinks vor 20 Jahren und lustige Drinks. Und dann haben wir so einen Abend gemacht, wo er Spanferkel und karibisch kochen und ich habe die Drinks und darüber haben wir ja viel über den Rum geredet. Und seitdem bin ich wieder so ein bisschen auf den Geschmack gekommen von Rum Agricole. Also im Speziellen aus Martinique, weil hier halt diese AOC-Gesetze greifen. Ob das jetzt alle anderen Rum Agricole-Hersteller so machen, kann ich nicht sagen. Bei dem ist es auf jeden Fall so. Und da gibt es halt viele schöne alte Häuser. Depasse, Clément, La Mauny. Ich weiß gar nicht, ist La Mauny ein eigenes Haus? Bin mir gar nicht ganz sicher. St. James, Trois-Rivières. Clément, habe ich schon gesagt, JM, nicht verwandt mit mir, aber J.M. ist ein tolles Haus. Und die stellen alle noch diesen überwiegend handwerklichen Rum her. Es gibt einige Hersteller, wie zum Beispiel St. James, die haben, meines Wissens, machen die auch auf Kolumne, also die brennen im Grüße, also mit einem anderen Apparat, nicht typisch die klassische Alambique oder sowas. Also keine kleine Brennblase, sondern schon Säule. Aber trotzdem hervorragender Rum. Und ich glaube, wir haben schon mal in der Daiquiri-Folge drüber gesprochen. Dieser Rum ist halt sehr anders. Ich glaube, beim Daiquiri haben wir gesagt, ne, man muss aufpassen, viele Laien, weil sie das Rezept lesen und sagen, ein Daiquiri ist weißer Rum, Limettensaft, Zucker. Ein Tea Punch ist Rum Agricole weiß, Limettensaft und Zucker ist ja das Gleiche. Stimmt natürlich in der Regel, also stimmt gar nicht. Also
man schmeckt den Unterschied ja schon. Egal ob jetzt A oder C oder nicht.
Extrem anders.
Das heißt, Agricole schmeckt anders als Melasse.
Alle Drinks, die ich mit, zum Beispiel, nehmen wir einen einfachen Mojito,
ja,
einen Daiquiri, alles berühmte Drinks, die mit weißem Rum sehr gut funktionieren. Wenn man die mit weißem Rum Agricole macht, komplett anderer Geschmack. Das ist in der Regel ein Geschmack, wie gesagt, der dem Anfänger nicht so zusagt, dem geneigten Profitrinker allerdings manchmal schon. Oder in der Regel. Ist auf jeden Fall eine interessante Variante. So ein Martinique-Style-Daiquiri ist also einfach eine Art Rum-Sauer mit Martinique. Rum ist eine ganz andere Richtung. Die meisten weißen Rum-Martiniques oder Rum-Agricole werden recht hochvolumig auf dem Markt, also ab 50 Volumenprozent, die haben meist sehr viel Alkohol. Und das ist auch so die Ursprungsidee für diesen Rum Martin, also für den Tea Punch, den Drink der Insel, den berühmtesten weißen Drink der Insel. Und wenn man den Unterschied zwischen Tea Punch und Daiquiri verstehen will, dann, wie gesagt, auf der einen Seite, ich sage mal, ein Daiquiri, man darf nie sagen, ein Daiquiri ist ein Rum Sour, weil ein Daiquiri ist ein Daiquiri und ein Rum Sour ist ein Rum Sour, das ist jetzt schon sehr genau, aber in der Regel ist es natürlich so, ein Daiquiri ist viel Rum, relativ viel Säure und dementsprechend der Zucker, das ist schon ähnlich wie ein Sour aufgebaut. Mhm. Und wenn man den Unterschied zu einem Tea Punch verstehen will, dann ist ein Tea Punch eher ein Old Fashioned für mich. Das heißt, ich nehme sehr viel Rum, gutes Eis. Ich glaube, auf der Insel wird es ohne Eis gemacht, das ist brutal. und dann gebe ich so wirklich mit der Pipette, in Anführungsstrichen, frischen Limettensaft ein paar Tropfen rein und gebe so ein bisschen wie beim Old Fashioned Zucker dazu. Eigentlich sind sozusagen die Tropfen frischer Limettensaft sind sozusagen die Bitters beim Old Fashioned.
Oder es ist lustig, Zepte, dass genau das dann Tea Punch heißt.
Ja, es ist jetzt so, für mich, um den Unterschied zu machen, ne? Das ist natürlich eigentlich, wie gesagt, ein Punch, ein alter, der alte Style, die Drinks zu machen. So kann ich den Leuten das mal besser erklären und sagen, okay, hör zu, Tea Punch ist auf keinen Fall ein Sour. Natürlich hat es ein bisschen mehr Säure als jetzt nur ein Tropfen. Da ist dann vielleicht so eine Limette, eine Viertel reingedrückt oder eine Achtel oder eine Sechzehntel und so ein Hauch flüssiger Rohrzucker.
Oder würdest du ihn hier mit Eis machen?
Also ohne, finde ich,
da ja auch Diskussion.
Ja, gut, wir haben auf Kuba hat sie dann mal, da hat man den Kuba Libre auch anders getrunken. Das lag zum einen daran, dass die Cola teurer war als der Rum. Und auch das Eis. Ich wollte gar kein Eis haben, weil meinem Magen ging es ja gar nicht so gut. Ich habe das dann irgendwann lieber alles ohne Eis getrunken. Das hat sich deutlich besser erwiesen, aber das ist eine andere Geschichte. So, und wenn man jetzt diesen weißen Rum Martinique, wie gesagt, ich glaube, wenn man so die ausgefeilte Homebar zu Hause hat oder sich wirklich für Rum interessiert, ein weißer schadet nicht. Wie gesagt, die haben meist sehr viel Alkohol. Es gibt wirklich ganz tolle Qualitäten.
Also
es
ein ist weißer Martinique.
Martinique Rum, Agricole, ja, okay. Sorry. Mhm. Es ist ein bisschen schwer, finde ich, da so eine Empfehlung auszusprechen, weil es gibt so viele schöne. Ich habe selten einen getrunken, der gar nicht geht. Also da gibt es natürlich schon ein bisschen Qualitätsunterschiede.
Genau, also muss der gar nicht empfehlen, weil eigentlich kann man nicht viel falsch machen. Wenn es ein Rum Agricole ist aus Martinique, ein weißer, dann ist es eigentlich eine gute Sache.
Ja, wie gesagt, es gibt ein, zwei, wo man vielleicht sagt, Mensch, habe ich schon mal besser getrunken. Aber ja, was ich zum Beispiel sehr schön, also ich finde den JM Rum Blanc nicht nur wegen des Namens, finde ich sehr schön. Mit 15 Minuten. Und dann, es gibt so eine Sonderabfüllung von St. James, die auch nicht richtig teuer ist. Ich suche das gerade so. Die heißt irgendwas mit Fleur. St. James, Fleur, irgendwas, Blume von irgendwas.
Fleur du Can?
Ich glaube, es ist Fleur du Can. Vielen Dank, ja. Sehr gut. Auf jeden Fall, die sind tolle weiße Qualitäten. Die gefallen mir sehr gut. Wenn man sich für Rum interessiert und Rum, wie gesagt, da werden wir wahrscheinlich noch öfter drüber reden, wenn wir das hier weitermachen. Und im Moment sieht es ja so aus, Herr Bauer.
Ja, wir bemühen uns.
Genau, hier, wir trinken lieber nochmal ein, bevor wir es nicht mehr weitermachen. Darauf trinken wir ein. Da kann man sicherlich mal eine Folge diesen ganzen Geschichten um Mai Tai und Trader Vic und wie sie alle heißen widmen. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, ich will Mai Tai jetzt gar nicht so groß machen, aber Mai Tai ist natürlich so einer der berühmtesten Rumdrinks. Gibt's so immer die Geschichte, Trader Vic hat ihn erfunden oder Don the Beach kam, es gibt verschiedene Legenden und Geschichten. Also Interessante war zum Beispiel, wenn man der Trader Vic Geschichte glauben darf, er hat angefangen mit einem 17 Jahre alten Rum aus Jamaika. Das war das Urrezept für Mai Tai. Der war aber schon relativ schnell vergriffen. Und im zweiten Rezept wurde schon 15 Jahre alt. Und ich glaube, es kam schon sogar ein anderer dazu. Und der war auch relativ schnell leer getrunken. Wie gesagt, Rum wird in der Regel nicht so alt. Und früher, wenn man da auf der Insel vielleicht mal ein, zwei Fässer von ganz Alpen gemacht hat für einen hohen Bedarf, dann hat das irgendjemand gefunden und gekauft. Das war relativ schnell leer. Dann nach ein, zwei, drei Jahren hat man das Rezept geändert. Und seitdem macht man in der Regel immer den Mai Tai, wenn man ihn nach Trader Vic macht, oft mit zwei Sorten Rum und eine davon ist Rum Agricole. Das ist also weil es eine ganz andere Aromatik in diesen rumlastigen Drink bringt. Und da wird in der Regel, was da auch ein ganz toller Rum ist für ganz kleines Geld, ist der sogenannte Saint James Ombre, der Goldene. Mhm. Der funktioniert da sehr gut. Lustigerweise, wenn man die alten Trader Vic Bücher liest, er beschreibt auch Martinique, er hat so ein ganz kurz in der ersten Ausgabe, ich habe jetzt nur die erste hier, da beschreibt er kurz die Inseln und die Rumstilistiken. Und da sagt er zum Beispiel, ja, Martinique ist eigentlich so wie Jamaika, ein bisschen kräftig. Also da würde ich tatsächlich heute ein bisschen widersprechen. Aber ich verstehe so ein bisschen, was er meint. Das ist schon ein sehr spezieller Rum und der hat eine gewisse Kraft. Und wie gesagt, bei den darauffolgenden Mai Tai-Versionen, die ein paar Jahre später auf dem Markt oder von ihm genannt wurden, da war plötzlich ein goldener Martinique-Rum meist der zweite Partner zu einem kräftigen Jamaikaner im Glas. Und Mai Tai ist eigentlich so eine Variante, dass man sehr viel Rum hat. Und das Ganze wird dann auch so ein bisschen drumherum gewürzt. Bisschen Limette, bisschen Orange Curaçao, ganz wenig Zucker und dann Mandelmilch.
Das ist eigentlich ein ziemlich großartiger Drink. Man kriegt ihn so selten gut.
Das stimmt. Und das hat einfach ganz viel, ne? In der Regel ist er meist zu viel. Also ja. Sag mal, die anderen Teile im Verhältnis zum Rum werden zu stark dominiert.
Die Original-Rums aus dem Rezept kriegst du wahrscheinlich.
Die gab es halt nur kurz, genau. Die gab es nur für ein paar Jahre, dann waren sie ausgetrunken. Es gibt angeblich noch irgendwo habe ich letztens wieder gelesen, ein Hotelbar hat noch irgendwie die letzte Flasche 17 Jahre alten Ray & Nephew und die machen ab und zu einen Mai Tai, damit der kostet dann keine Ahnung wie viel, 1000 Euro oder Pfund oder Dollar. Ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht. Aber auch, wie gesagt, diese und das sind Qualitäten, ich gucke mal, was er kostet, so ein James Ombre. Finde ich irgendwie nicht. Schade. Da, Royal Ombre, 15 Euro die Flasche. Also das ist jetzt, wie gesagt, das ist keine 15, 16 Euro, das ist jetzt nicht. Aber es bringt dadurch, dass es eine ganz andere Aromatik und dass man, das würzt den Drink so ein bisschen. Es gibt einen ganz anderen Style. Wie schon erwähnt, Rum Martinique ist aber nicht berühmt geworden, dadurch, dass er jetzt besonders günstig ist. einfacher Rum.
Nicht.
Aber das Lagern ist dann halt tatsächlich wichtig und passiert auch so wie auf dem Etikett genannt und das macht ihn teuer. Und auch bei unserem Tasting, da hatten wir eine Qualität, das war aus dem Haus JM und das, wir haben da getrunken den Rum Vieux Vintage 1995. Liegt jetzt so um die 170 Euro die Flasche leider.
Also der war doch schon, wann wurde der abgefüllt?
Gute Frage, wie lange lag er im Moment? RIP, steht das hier drin? Steht hier nicht drin. Kann ich nicht sagen.
Aber auf jeden Fall eine solide, ältere.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand das Geld wert. Teuer. Ein ganz fantastischer Rum, JM Rum, Vieux, Vintage. Bisschen schräge Flasche mit so einem aufgeflockten Leder. Das Etikett war, glaube ich, Leder. Und hat mir super gefallen. Und das ist halt ein Rum. Und da merkt man dann den Unterschied zu diesen anderen vermeintlichen Spitzenprodukten, die vielleicht 50 Euro kosten oder 60. Das Schlimme ist, ich nenne jetzt mal die Marke nicht, die wir dagegen getrunken haben. Ich habe mir den Spaß an dem Abend gemacht und habe zwei Spitzenqualitäten, mhm, einmal diesen und dann einen, der vermeintlich deutlich günstiger ist, aber auch schon Geld kostet, den auch jeder irgendwie kann und sagt, Mensch, das ist doch super, dunkler, mhm, Rum. Und dann haben wir halt erst den Rum Agricole getrunken und dann ist man wirklich darauf eingestellt und sagt, wow, weil er ist wirklich trocken.
Ja.
Aber es ist toll und es ist alkoholisch, aber es macht super viel Spaß. Wer ein bisschen was von Alkohol versteht, sagt beim zweiten Schluck wirklich, wow, und lässt das so wirken. Und wenn man dann nämlich diesen zweiten Schluck dagegen nimmt, in dieser Reihenfolge, mhm, dann schmeckt das wie kristalliner Zucker. Dann trinkt, mhm, man das an und denkt, was ist das denn?
So langweilig.
Nee, es ist wirklich nur purer Zuckergeschmack. Ja. Man sagt, was ist süß und ne. Und dann haben wir natürlich verraten, was es war, dann waren alle ein bisschen entsetzt. Und ja, das ist, glaube ich, einfach ein, also, und das finde ich auch einen ganz tollen Rum zur Zigarre, falls Leute Zigarre, weil das ist so durch dieses Trocken.
Überhaupt, ne? Rum Agricole und Zigarre geht ja super zusammen.
Ich finde,
so,
ja.
Rum ja eh schon.
Ich weiß nicht, ob ich da jetzt, aber für mich persönlich, ja.
Nee, finde ich auch.
Ja.
Aber tatsächlich hat wirklich der Agricole noch besser als die anderen. Weil diese Agricole auch immer so eine, weiß nicht, so eine Heunote hat fast. Das finde ich passt super,
ja,
stimmt, zu,
klar, ja,
zu dem Tabak.
Ja, und dann gibt es auf der Insel, wie gesagt, da ist extrem viel Tradition, es ist extrem viel Handarbeit. Es gibt dann zum Beispiel auch von Clément, gibt es super viele Jahrgangsrumsorten, die auch, also ich glaube, das ist ähnlich wie bei Cognac und Armagnac und, also ich glaube, Armagnac ist immer so der kleine unbekannte Bruder, mhm, wo die Freaks dann irgendwie wissen, was ist und Unmengen an Geld ausgeben und sagen, das ist aber wert. Zum Beispiel auch diese ganzen Clément-Abfüllungen, Jahrgang, meist schon sehr teuer und die Kenner schwören drauf. Ich habe jetzt keine aktuelle vorliegen, wo ich sage, wow, habe ich gerade aufgemacht, hat mir super gefallen. Ich habe schon, mhm, mal ein paar probiert, aber es ist länger her. Zum Beispiel bei Clément weiß ich, dass sie es machen. Ich glaube, alle anderen machen es auch. Nee, schön, bei Saint-James weiß ich, dass sie es machen. Aber ich glaube, das machen alle so. Zuckerrohr ist natürlich ein Produkt, was nicht immer wächst. Ich glaube, es gibt, mhm, eine Saison auf, mhm, der Insel. Also das wächst zwar öfter, aber es wächst nicht das ganze Jahr, ja, über. Und die machen das zum Beispiel so, dass sie den halt immer pressen und daraus Sirup machen. Mhm. Und dann auch teilweise nachher den Sirup destillieren, also sozusagen damit ihn konservieren. Und
das ist noch okay für AOC?
Anscheinend ja. Ich habe das irgendwo bei auf einer Website, ich glaube es war bei, okay, St. James gelesen, das muss ja, weil sonst dürften sie es draufschreiben. Sie sind ja auch sehr transparent, ja, stimmt, also das verheimlichen sie es ja nicht, das steht auf deren Website.
Es sollte ja keinen Unterschied machen, stimmt schon. Aber du musst, das Zuckerrohr muss ja auch schnell verarbeitet werden. Das wird geerntet,
genau,
dann muss
echt in ein, zwei, drei Tage. Dann, genau, und sonst, genau, wird es halt nichts.
Aber sobald es Sirup ist, ist es ja auch kein Problem mehr. Ja, schon nicht doof.
Wer natürlich was auf sich hält als gestandener Homebartender, es gibt ein paar Qualitäten im Fachhandel aus der, von der Insel dann sozusagen als flüssiger Zuckerrohr. Einige kosten dann plötzlich auch schon als Zuckerrohrsirup plötzlich schon 15 oder 20 Euro die Flasche, mhm, hochgerechnet auf Liter oder sowas. Interessant, also ist durchaus anderer Geschmack. Wer sozusagen für den heimischen Tea Punch oder wer drauf schwört, warum nicht? Warum nicht? Und dann gibt es zum Beispiel eine Destille, die, das haben wir hier im Glas. Die heißt HSE. Und das ist die Habitation Saint-Étienne.
HSE.
Hä?
HSE.
Wie auch immer. Ich merke schon, der Rum Agricole hier.
Setzt zu, ja. Aber hallo.
Und die fangen jetzt zum Beispiel an, so ein bisschen zu spielen. Also die sagen jetzt, ja, komm, das mit dem Rum haben wir jetzt verstanden. Jetzt machen wir es mal so wie die anderen. Die haben jetzt zum Beispiel, was wir haben, die sogenannte Single Malt Finish. Dafür haben sie alte Smokehead-Fässer und,
ja,
Reifen zum Schluss in diesen Fässern. Finde ich ganz gelungen. Wie gesagt, wenn man jetzt vielleicht vorher nur richtigen Rum getrunken, also richtigen Martin, wird es vielleicht aber so auf dem ersten Schluck viel ganz angenehm. Gefällt mir sehr gut. Nee, dann haben wir zum Beispiel noch eine Abfällung
von denen. Gerade so im Abgang und Nachgeschmack, wo halt dieser Finish rauskommt, das ist toll.
Ja, und dann haben wir zum Beispiel dieses Sherry-Finish, haben wir hier noch von denen, ne, was jetzt auch viele Whisky-Hersteller ja machen. Sherry ist schon, mhm, also schon seit geraumer Zeit, verschiedene Fortified Wines Finish und so weiter. Das fangen die jetzt an und da ist HSE so ein bisschen der Vorreiter. Macht sehr interessante Abfüllungen. Ich glaube, so ein, zwei sind tatsächlich Liebhaber, auch preislich, und ein, zwei sind auch vielleicht nicht so gelungen, aber die experimentieren da eine Menge.
Das finde ich ja gerade ein sehr schönes Wort. Vieilli. Vieilli. Aged.
Ach so, ja.
Vieilli en feu de Scotch Whisky.
Ja. Und wie gesagt, die machen viele so kleine Fässer und also verschiedene ja. Finishes und. Die experimentieren da ganz viel. Das ist schon.
Geht's auch um Port-Finish?
Agricole 2.0 oder 3.0. Ich weiß nicht, wo wir jetzt im Web gerade stehen, aber.
Ich glaube, 4.0 ist gerade aktuell. Okay. Industrie 4.0 ist jetzt gerade das Ding.
Okay, dann ist das jetzt
rum. Das Web ist ja immer mindestens voran.
4.0, alles klar. So, das war eigentlich so ein bisschen für mich das Thema. Rom Agricole als Einstieg. Was man vielleicht selbst, wenn man sagt, Mensch, Rom Agricole muss ich nicht haben, was man nur im Hinterkopf haben muss, wenn man gerne rumtrinkt, da ist eine Menge, nicht eine Menge, aber es wird gezuckert, es wird nach wie vor ein bisschen gemogelt. Ich glaube, es wird besser. Ich glaube, die EU und andere Gesetzmäßigkeiten sorgen immer mehr dafür, dass man nicht mehr alles hier rüber schiffen darf und nicht mehr alles auf die Flasche schreiben darf. Es ist ja wie bei allen Spirituosen. Ich habe es gestern zum Beispiel gelernt, es war ganz lustig, da hatten wir einen Gast in der Bar, der macht einen geschätzten Gin aus London und der hatte extremes Insiderwissen über die anderen Destillerien. Das war interessant. Und das sind dann so die Kleinigkeiten, wo du sagst, okay, zum Beispiel Beefeater. Beefeater nutzen wir eigentlich in der Regel für Gin Basil Smash im Moment. Tolles Produkt, toller Gin, tolle Reputation, tolle Geschichte. Und tatsächlich ja, eine Destille, die in London ist. Und altes, ehrbares Haus und da wird's gemacht und jeder kennt Desmond Payne, fantastischer Destillateur, Legende der Mann. Alles voller Tradition, wie man sich das vorstellt. Was sie natürlich ein bisschen verheimlichen, ist, dass sie, glaube ich, extrem hoch konzentriert destillieren, also die Aromen extrem, die Botanicals extrem stark da destillieren und dann sozusagen dieses konzentrierte Destillat zum Abfüller irgendwo nach Schottland schicken. Und da wird es mit Neutralalkohol wieder verschnitten und dann wird es abgebottelt. Und das ist ja nicht schlimm.
Warum nach Schottland?
Da ist der Embottler irgendwie, ist ja ein Riesen, ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwann aus dem Haus, das gehört ja zu Pernod Ricard. Und ist dann so. Aber es ist nicht schlimm. Es ist alles okay. Es ist ja auch ein Produkt, was irgendwie einen tollen Literpreis hat und irgendwie, die sind ja auch nicht unverschämt und so. Aber es sind halt, das sind so die kleinen Sachen in der Industrie, wo halt die Geschichte manchmal nicht zu Ende erzählt wird oder wie.
Ich weiß nicht, so ein bisschen schade ist es ja schon. Es sind ja so die Anfänge und wer weiß, wo das dann hingeht. Und wenn du auf Lebensmittel schaust, da wird ja auch allerhand getrickst und verheimlicht. Ja.
Und das ist halt extrem bei, ich glaube, also vielleicht fällt mir das auch noch aus, weil das natürlich der Bereich ist, wo man selber aktiv ist und bei Spirituose ist halt extrem viel Gerede. Und das Schlimme für mich ist ja auch als Bartender, oder auch was der junge Mann mir gestern alles erzählt hat, ist lustig, weil er selber halt in London destilliert und sich da auskennt und der auch von den anderen Destillateuren und so. Da kommt man, an dieses Insiderwissen kommt man als Bartender in der Regel ja nicht ran, weil es ist halt nicht mein, wie gesagt, ähnlich wenn wir jetzt hier über irgendwelche Prozesse in der Karibik philosophieren, das ist natürlich alles, im Grunde genommen ist es Halbwissen, wird es auch immer bleiben, weil irgendjemand hat wieder eine andere Geschichte und es wird immer genauer und eigentlich muss man daneben stehen und dann weiß man, wie es geht und oder vielleicht, da, selbst dann hat man es vielleicht noch nicht verstanden. Für mich immer schlimmer als Wiederverkäufer, steht natürlich ungern als der Dumme da. Mhm. Der Gast fragt, mir ist es im Grunde genommen ja in anderen nicht egal, natürlich ist mir nicht egal, aber wichtig ist ja zum Beispiel auch, dass der Gast Qualität das Produkt bestellt, das ist und dass der Geschmack gefällt, sind ja schon tolle.
Und wenn die dann plötzlich was ändern und sagen das nicht.
Wie auch immer. Und wenn ich mag halt nicht, wenn man als Bartender dumm dasteht und sagt, ja, probieren Sie doch diesen 23 Jahre alten Rum aus Guatemala. Ja, Bullshit. Ich meine, dann sagt mittlerweile halt jeder halbgebildete Trinker, lacht dich halt aus und sagt, du hast ja gar keine Ahnung. Deswegen muss man natürlich als Bartender und aber auch natürlich als vielleicht Bildungstrinker und privater Gastgeber, weil man ja auch nicht dumm vor seinen Gästen dastehen will, macht natürlich Sinn, da mal nachzuhaken. Aber es ist so unendlich viel. Es ist bei jeder Marke so viel Quatsch und so viel.
Es ist halt schade. Ich weiß auch nicht, was das für einen Sinn haben soll. Dieses ganze Marketingzeug kann ich ja eh nicht so wirklich ab.
Entschuldigung, wenn man halt einem die Geschichte in real erzählt, hört sie sich gar nicht so sexy an. Und damit verkauft
das Produkt ja trotzdem gut.
Ja, aber die Frage.
Also wenn ich weiß nicht, wenn sie
einfach berühmt geworden ist, weil es mit 23 Jahren den Preis gewonnen hat, dann will ich vielleicht noch länger da. Ich will das gar nicht
jetzt
festmachen. Also, das ist ja auch ungerecht, weil das Produkt ist ja auch okay.
Nein, das ist ja auch ein systemisches Problem. Es liegt ja nicht an dem einen rum. Es machen ja alle. Es machen ja auch nicht nur Spirituosenhersteller. Trotzdem ist es halt für den Endverbraucher genauso blöd wie für den Zwischenhändler. Du weißt nicht, was drin ist. Du weißt nicht, was sie damit machen. Und ich meine, okay, Spirituosen ist noch relativ simpel, du kannst da nicht so viel zutun.
Und was ich so lustig finde, weil ich mir jetzt überlege, wir haben gerade seit 1. Januar, 1. Februar, irgendwann haben wir jetzt dieses neue Gesetz reingewirkt bekommen in einer Gastronomie wegen Allergenen, was alles gekennzeichnet sein muss, auch auf Cocktailkannen und technisch gesehen, was alles. Relativ umfangreiche Allergenkennzeichnung, was da alles beachtet werden
muss. Ist ja auch ein guter Punkt, aber wie willst du das jetzt nach oben durchziehen?
Ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit guter Punkt, weil es ist so. Ja,
nee, Leute, die betroffen sind, ist es halt teilweise
lebenswichtig. Ich weiß aber, wer betroffen ist, fragt auch. Oder ich ist jetzt.
Ja, aber ja. Weißt du, du kannst ja fragen, wenn du selber nicht weißt als Zwischenhändler, weil das nirgendwo draufsteht, was sollst du
machen? Ja, das hat immer zwei Seiten. Ich verstehe das. Ich bin auch grundsätzlich dafür und sag klar, ne, man soll da schon wissen, was drin ist. Aber das macht es einfach schwer, weil ich meine, die Jungs, ich habe es nochmal nachgelesen. Ich weiß gar nicht, ob ich bei der letzten, wir haben irgendwann über Bourbon geredet, habe ich gesagt, 2,5% darf bei Nicht-Straight-Bourbon zum Beispiel an irgendwelchen komischen Aromastoffen zugegeben werden.
Ja.
Ich glaube, ich habe jetzt gelernt, es darf nur bei Rye so sein, nicht bei Bourbon.
Okay.
Irgendwas, ich glaube, es ist irgendein amerikanischer Whisky darf was reintun. Ich weiß nicht, ob Bourbon oder Rye, einer darf, wenn er nicht straight heißt, irgendwie 2,5% irgendwas da reintun von irgendwelchen Geschmacksverstärkern, die zwar in irgendeiner langen Liste genehmigt sein müssen, aber auch das und ja, so, was weiß ich, ich meine, wenn du jetzt irgendjemand sagst, ja, ich, das ist ja nicht transparent, das steht ja nirgendwo drauf.
Ja, und es
dann
ist,
aber es möchten ist, sie, dass ist irgendwie ja auch jeder albern, Drink oder? Hier mit.
Du konntest dieses Produkt ja irgendwann ja auch mal zu diesen Qualitäten herstellen. Und irgendwann geht es halt nicht mehr und willst aber deinen Profit maximieren, also machst du es irgendwie auf andere Methode, erreichst du ein ähnliches Resultat. Indem du halt Aroma zugibst oder Zucker zugibst oder was auch immer. Warum kann man da nicht einfach so ehrlich sein und sagen, naja gut, die Nachfrage ist jetzt halt größer als das Angebot.
Bin ich ja ganz bei Ihnen, Pech. Herr Bauer. Sicher ähnlich, ja.
Ist halt so. Aber es wird ja meistens beides gemacht. Oh, die Nachfrage ist so groß, wir müssen den Preis erhöhen und wir machen ein billigeres Produkt daraus. Das ist doch auch, dass du auch bist.
Nun denn, aber wie gesagt, das war der erste Anfang mit Rum. Wer sich traut, möge schon mal auf die etwas teureren gereiften Rumsorten nach Martinique greifen. Da gibt es ein paar tolle Entdeckungen. Wer noch, und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, weil ich mag die anderen Rumsorten auch sehr gerne, auf den anderen Indeln rumspringt, da ist ja auch nicht alles schlecht, es wird auch nicht alles gezuckert, es gibt ja auch ganz tolle Hersteller, kommen wir zu, aber so von den großen, berühmten Häusern, bei vielen wird leicht gemogelt oder ein bisschen nachgeholfen, was die geschmackliche Intensität angeht, und ich dachte, das ist vielleicht ein guter Einstieg ins Thema, um das erstmal zu wissen.
Da wäre noch viel Raum für Gesellschaftskritik.
Wir haben ja noch. Wir haben in die Gesellschaftskritik. Ich wollte das Trinken reden jetzt mal nicht so, Herr Bauer.
Naja, na gut.
So, jetzt haben wir, glaube ich, auch schon ein Stündchen geredet, oder?
Oh, nicht ganz.
Nicht ganz? Haben wir das erste Mal nicht ein Stündchen geredet? Was ist denn hier los? Ich habe von Herrn Bauer erfahren, wir haben, was war das, 13.000?
Ja, also ganz schöne Nummer hier. Warte, ich schaue nochmal nach, bevor ich das Falsches sage, aber es war so diesen Dreh. Es überrascht mich jedes Mal, weil diese unser CDN-Provider Cloudflare, die zeigen immer zuerst die Statistiken für eine Woche an. Ich denke, oh ja, wow, so viele Besucher pro Monat. Dann sehe ich, oh, es waren nur 7 Tage. Also ich bin ein bisschen überrascht jedes Mal, wenn ich da reinschaue. Und wir hatten in den letzten 30 Tagen 11.000 Unique Visitors.
Wow, okay, also es wird tatsächlich doch gehört. Wir haben mehr als 4 Zuhörer.
Ja.
Wir fangen an uns demnächst. Wir haben gesagt, jetzt, ich habe auf dem Weg hier, dass wir vom Essen kamen, so leicht geschwitzt, habe ich gesagt.
Bald werden wir uns vorbereiten.
Dann werden wir uns jetzt mal vorbereiten und sagt, aber nee, jetzt erwarten die das schon, dass wir so halbseitiges Wissen von uns geben. Gut.
Wir sind ja nicht völlig unvorbereitet.
Nee.
Wir haben uns teilweise
wir haben zumindest schon immer Alkohol hier.
Mehrere Minuten vorher das Thema überlegt.
Zum Beispiel, heute auch wieder.
Ja. Wahnsinn.
Ja, stimmt. Stimmt.
Nein, nein, nein. Ich werde das das forcieren. Ich werde das Trello-Board wieder reaktivieren.
Ja. So. Also ich danke unseren reichlichen Zuhörern. Ich könnte übrigens, sollen wir nochmal einen Leserbrief vorlesen?
Hast du gerade einen
parat? Ja, ich habe noch hier, wir haben noch so eine Meta-Diskussion von Herrn Giesbett, die noch im Raum steht seit ein paar Wochen. Die haben wir noch nicht vorgelesen.
Haben wir? Echt?
Oh Gott. Ja, unser geschätzter Mann Stefan Giesbett vom Cocktail-Podcast hat uns eine E-Mail.
Sneakpot.
Ja. Stimmt, aber das muss ich uns nicht, weil das geht um Kino und wir drehen was trinken. Man kann sie nicht alle berühmt machen. Also, der hat uns eine E-Mail geschickt. Also für alle, die jetzt immer nur über Alkohol wissen, was wissen wollen, die können jetzt auch wieder ausschalten. Wie hat der, wie
bei Peter
Lustig war das früher am Abschalten, genau. Wir reden hier weiter, weil wir noch die Stunde nicht voll haben.
Ja, danke.
Okay.
Gibt es davon auch eine Lounge-Version eigentlich für die Bar? Das kann ich mir voll gut vorstellen.
So ein
vorstellen.
Remake?
Ja. Ja, werde ich mal gleich. Bitte macht das jemand. Meinetwegen auch schlechten Midi.
Nein. Also Stefan Giesbert, unser geschätzter Stefan, der Cheesebert, der Praktikant, der ja auch schon sozusagen Sprecher oder es gibt ja sogar eine Folge mit ihm hier in diesem Podcast. Der hat geschrieben, liebe Bildungstrinker, sprecht doch mal über den Umgang mit Bildungstrinken fernen Gästen. Was macht man, wenn klar ist, dass es nur darum geht, viel Wirkung zu bekommen, aber am besten den Alkohol nicht zu schmecken? Sicherlich ist es für Jörg einfach, ihnen das gewünschte Getränk zuzubereiten und 5 Euro Strafgebühr auf die Rechnung zu schreiben, da die Gäste in seiner Bar bezahlen müssen. Aber was macht der ambitionierte Heimbartender, wenn die Gäste nach einem Mai Tai, Santa Marta und vielleicht sogar einem Gimlet doch mal einen richtigen Cocktail haben möchten, wie sie den super leckeren Short Hello und Long Goodbye? So, und dringend danach, das wird noch erklärt. Im Gespräch wird schnell klar, dass es rein um Wirkung geht und man auf keinen Fall irgendwie den Alkohol schmecken darf. Also fallen starke Manhattan-Varianten oder solches leider weg. Auch ein Last Word verlangt zu viel Aufmerksamkeit. Bin ich zu snobistisch, in Anführungsstrichen gebildet? Sollte man solchen Wünschen einfach nachkommen oder es ignorieren, dass die Gäste einen indirekt sagen, deine Drinks sind zu schwach und schmecken nur nach Alkohol?
Also ich möchte mir kurz einwerfen, das Rezept, das Cocktails and Dreams Rezept für ein Short Hello und Long Goodbye.
Das kommt ja auch noch.
Hat er auch noch drin?
Kommt
ja
noch.
Ja,
wenn ich jetzt eigentlich.
Okay, na gut, dann habe ich nichts gesagt. Außer vielleicht, oh wow.
Wie geht ihr im privaten Umfeld damit um? Was sind bei euch die, ich will mir die Birne wegschießen Drinks? Böse Dickie-Varianten? Was heißt FRS-Martini? Hier steht FRS-Martini. Mal ganz abgesehen von der Gefahr, dass so jemand sich eventuell nicht im Griff haben könnte und dann ins Wohnzimmer oder die Bar, Sie wissen schon. Wie sieht es jemanden... Achso, Entschuldigung. Wie sieht es aus, jemanden den Zufluss abzudrehen? Freundlich, aber bestimmt nichts mehr zu geben. Nur noch gefärbtes Wasser? Auf besagten Wunsch. Handy in der Hand. Hier ist das Rezept. Raufgesucht. Haben wir mit einer vagen Abwandlung diesen besagten Drink gemixt. Maracuja-Saft durch Sirup ersetzt. Wodka durch Pfefferwodka, der noch weg musste. Der Drink war scheußlich, aber die Gäste liebten ihn und wollten noch einen. Hier ist das Rezept. Short, Hello and Long Goodbye. 3 cl Rum, in Klammern Havana Club 3 Jahre. Ich glaube, es kommt bei dem Rezept nicht so an, welchen Brand man nimmt, aber egal. 2 cl Wodka, 2 cl Triple Sec, 8 cl Orangensaft, 4 cl Maracuja-Saft, 4 Minze, 2 Orange, 2 Minzzweige, 2 cl Cola, 2 cl Absinth.
Das ist jetzt interessant, weil das Rezept bei Cocktails and Dreams anders aussieht. Also ähnlich.
Lautet das?
2 cl Rum, Havana Club 3 Jahre, auch hier in Klammern.
Das scheint existenziell wichtig zu sein.
2 cl
Wodka. Übrigens neuerdings bei Karstadt für 9,99 €.
Ja, habe ich gesehen. Wunderschön. Also 2 cl Havana Club 3 Jahre, 2 cl Wodka, 2 cl Triple Sec, 8 cl Orangensaft, 8 cl Maracuja-Saft, 4 Minze, frisch, was auch immer das genau heißen soll, 1 Orange, 1 Minze, 2 2 cl Cola, 2 cl Absinth.
Steht doch genauso, habe ich dir gerade vorgelesen.
Nee, du hast 4 cl Maracuja-Saft gesagt und 3 cl Rum und so. Und
ich habe mich verlesen, hier steht 8 cl. Nee, ich habe das schon mal, hallo?
Oh.
Ist das gleiche Rezept, egal.
Na gut.
Auf jeden Fall. Gut, Stefan,
aber
als alter Mitstreiter, jetzt müssen wir mal, möchtest du anfangen zu beantworten?
Wirkung, nach einem drehst du leicht ab, nach zweien kommt der Tunnelblick und was nach dem dritten passiert, liegt nicht in meiner Verantwortung. Zwinker-Smiley, alles klar. Ja, warte, lass mich mal die Mail nochmal kurz raussuchen.
Stefan, das ist eine Frage, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, Stefan. Das ist jetzt echt ein bisschen Meta-Ebene. Weil,
ich habe diese
Frage. Also zum einen möchte ich dazu sagen, dass ich natürlich offiziell keine 5 Euro Strafgebühr auf die Rechnung schreiben kann. Aber wir das natürlich das indirekt manchmal machen, dass ein Drink, den wir irgendwie doof
diverse finden. Diverse Getränke.
Ja, das ist dann auch, weil es darf zumindest nicht Strafgebühr heißen. Ja. Aber dass wir einen Drink, den wir richtig doof finden, ist automatisch 1 Euro teurer. Das stimmt. Aber 5 meist nicht. Also das ist, sowas machen wir nicht. Aber so ein bisschen spielen wir damit schon, das stimmt. Hat er recht. Wobei, das ist natürlich snobistisch. Das möchte ich gar nicht ablehnen, weil das ist natürlich... Ich glaube, wo ich aufpassen muss, Stefan macht das ja zu Hause und ich mache das nie zu Hause. Ich mix Eigentlich nie zu Hause. Ich habe jetzt seit kurzem ein paar Flaschen zu Hause stehen. Ja. Wenn dann Gäste da sind, dann läuft es meist darauf hinauf, dass zum Schluss noch ein Gin Tonic getrunken wird und dann eine Menge Schnaps pur. Also irgendwie Whisky, Rum, Obstler.
Schnaps halt, ja, ganz klar.
Genau, und ich glaube, ich habe noch nie zu Hause einen richtigen Drink gemixt. Doch, ein Whisky Sour, weil ich einen sehr guten Freund hatte, immer Whisky Sour trinke. Ansonsten komme ich außer meiner gewerblichen Tätigkeit nicht in die Versuchung. Wobei bei der gewerblichen Tätigkeit das natürlich Alltagsgeschäft ist, weil da wollen wir uns nichts vormachen. Deswegen verstehe ich deine Frage nicht so ganz. Ich finde sie irgendwie ein bisschen unlogisch. Bei mir ist es so, es gibt natürlich einen Teil von Gästen, die jetzt vielleicht, weil sie jetzt vielleicht coolen Gin und Tonic trinken oder tolle Drinks oder Sachen, wo vielleicht auch der Barkeeper nicht gleich sagt, Mensch, ist nicht irgendwie Wodka Red Bull und ist nicht so offensichtlich Wirkungstrinken. Die können da trotzdem nicht mit umgehen. Und die fühlen sich jetzt vielleicht auf der sicheren Seite oder jetzt ist es anscheinend wieder cool, viel zu trinken. Das Problem ist, ein Manhattan oder ein Mai Tai oder irgendein Classic Drink rettet mich nicht vor schlechtem Benehmen. Und da trennt sich leider jeden Abend die Spreu vom Weizen. Und ich bin sehr froh, dass wir im Le Lion arbeiten und auch im Boilerman, weil wir haben sehr tolle Gäste. Aber auch da und gerade jetzt so, ich glaube, das ist einfach so eine Entwicklung, wo man auch, wenn sich Gäste an uns gewöhnt haben und die sich immer mehr heimisch fühlen und auch so mit den Drinks und das jetzt toll finden, auch richtig begeistert sind, dass, ne, dass das so, sie jetzt so auch der Meinung sind, Mensch, jetzt wir trinken ja was richtig Gutes und richtig toll. Auch da geht es natürlich irgendwie darum, damit umgehen zu können. Ja, und ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass ich verstehe so ein bisschen den Ansatz, wo er sagt, Mensch, jetzt denen geht's nur um einen Partydrink. Aber sophisticated trinken macht's nicht besser. Also wenn man damit umgehen kann, kann man damit umgehen und wenn nicht, nicht. Und
also sophisticated saufen macht's nicht besser.
So, ja. Sophisticated trinken auch nicht, weil wenn es irgendwann, man kann auch in Ruhe trinken, irgendwann ist zu viel.
Und ja, ich meine,
so einen Zustand haben wir natürlich oft in der Bar und der ist auch okay. Ja. Also natürlich haben wir schon den einen oder anderen Gast dann doch so vielleicht nochmal mit zum Taxi gegangen. Leichte Stützhilfe. Ich glaube, es geht so ein bisschen um die innere Haltung. Es geht so um dieses, oh, ich habe mich verschätzt. Okay. Es gibt eine Menge, die nicht eine Menge. Ja. Also hier stimmt das nicht.
Nee, eben. Das ist, glaube ich, auch nicht so die
Abwehr. Aber
es kommt trotzdem vor.
Kommt wahrscheinlich überall der vor. Deckmantel von teuren, exklusiven Getränken oder von irgendwelchen guten, in Anführungsstrichen, Getränken oder einen Last Word oder was ich meine, das schützt mich nicht vor, deswegen muss ich auch so ein bisschen über seinen Drink zum Beispiel schmunzeln, weil der ist nicht stark. Jeder Drink im Le Lion hat mehr Alkohol. Mhm. Weil sein Rezept, es ist zwar ein großer Drink,
Alkohol drin.
Genau, und nicht mal richtig hart, weil Trip ist sehr gut, hat meist 40, also es sind 6 bis 8 cl normaler Alkohol. Okay, 2 cl davon sind Absinth, der hätte vielleicht 55%.
Ja, aber.
Aber ich meine, jeder anständige Whisky Sour bei uns hat irgendwie 6 cl oder 7 cl oder 6 cl fast 50%.
Ja, dann kommt da 16 cl Saft drauf
auch. Genau, und der trinkt noch eine Menge Saft, wenn er bei uns nicht genug Wasser nebenher drin hat. Und bei dem Drink hat er auf jeden Fall noch genug Zucker, das hilft ja auch zum Trinken.
Macht aber auch einen schönen Hangover.
Das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob ich da. Wie ist denn so deine Erfahrung? Ich mache ja privat
keine Drinks. Tatsächlich, also ich mache privat schon recht, gar nicht so wenig Drinks, aber ich hatte dieses Problem noch nie. Also,
das ist einfach halt noch nicht das Problem. Das Problem ist halt so ein bisschen, finde ich, dass man über den Abend an den Punkt kommt, wo natürlich die Stimmung so ist, dass man sagt: Ey, jetzt machen wir Party. Und das ist ein ganz normaler Effekt, den haben wir auch in der Bar.
Ja, aber dann gibt's halt Gin Tonic.
Ja, oder wenn dann einer sagt, mach mal hier so einen Spaßdrink. Also, ich finde das jetzt nicht schlimm.
Hat mir noch nie jemand gesagt. Also ich mein,
ne, natürlich, wenn, ich jetzt, wenn jetzt jemand im Le Lion sagt, ich hätte gerne diesen Drink, sagen wir, selbst wenn wir Zutaten haben, also wir hätten zum Beispiel keinen Orangensaft, den können wir frisch pressen, wir hätten keinen Maracuja-Saft.
Ist ja auch speziell. Ja, also durch Pfeffer-Wodka ersetzen.
Wie auch immer, aber klar, sagen wir, haben wir nicht, weil wir Classic Bar sind. Aber ich sag mal, wenn der Weg ist, sich komplett wegzuschießen oder Wirkungstrinken zu machen, dann steht dem wahrscheinlich bei uns auch nichts entgegen. Es sei denn, irgendwann wird das Benehmen so schlecht, dass wir sagen, jetzt reicht's. Aber
für Wirkungstrinken steuere ich nicht das Lion an, oder? Also außer ich
mache vielleicht einige Gäste und wie gesagt, das ist dann so. Also solange man niemand anders stört, ich meine, das können wir ja nicht, das ist so.
Nee, aber solange niemand anders stört, ist es ja sowieso eigentlich egal. du kannst ja mit dir selber anstellen, was du willst, und wenn du andere Leute halt belästigst oder irgendwie anmachst, dann ist halt zu viel. Hm. Aber es gibt ja auch Leute, die machen das, wenn sie nichts getrunken haben oder wenn sie ganz wenig getrunken haben. Das ist ja jetzt alles, das sind ja verschiedene Dimensionen hier. Nur wie gesagt, zu Hause habe ich das Problem halt gar nicht, weil die Leute, die ich irgendwie zu mir einlade, die bei mir zu Besuch sind, das ist nicht so dieses Partypublikum. Die kommen nicht auch nach irgendwie nach Stunden nicht mit, ja, mach mal so einen geilen Trink hier. Nee. Sondern das geht ja bestenfalls, gibt's halt Gin Tonics, die schnell gemacht sind. Oder ansonsten Whisky Sours oder
Whisky. Ich bin ja auf extrem vielen Bartender-Veranstaltungen, und da ist der Stefan ja auch, die sind ja meist auch mal eingeladen, weil die so einen Podcast machen oder so. Und dann, ich meine, da wird dann halt dann, wenn es losgeht, dann ist plötzlich, schreien alle Chartreuse oder schreien alle Ocho oder dann wird sich halt ein Shot nach dem anderen reingehämmert. Ja, das Ergebnis ist manchmal das gleiche. Ich so die eine oder andere Veranstaltung mir angucke, wie gesagt, und das ist dann, klar, wir verkaufen, es geht immer bei beiden, also ich mach's aus beruflichen Gründen, und es ist immer, beides spielt jeden Abend mit, also es gibt einmal den reinen Genuss, aber immer natürlich in Verbindung mit der Droge Alkohol, und die ist einfach mit einer Wirkung verknüpft, und die Wirkung ist in den meisten Fällen auch gewünscht.
Ja, klar.
Ich wüsste nicht, dass jemand so, Mensch, mir schmeckt das so lecker, aber ich mag diese Wirkung überhaupt nicht. Ja, dann würde ich vielleicht nicht trinken. Also,
es gibt ein paar,
ich weiß,
ein paar Leute, die suchen nach geschmacklichen Alternativen zu Alkohol, die halt keinen Alkohol enthalten.
Ich weiß, klar.
Das ist interessant.
Ja, völlig uninteressant für mich. Natürlich nicht. Also man könnte ja auch super nicht-alkoholische Drinks machen. Mhm. Da sind wir vielleicht auch ein bisschen eintönig, weil wir sagen, wir machen da ein paar Limos frisch und das war's dann. Aber ich glaube, dieser Wunsch nach Berauschen schwingt immer mit, und ich glaube, das ist zumindest das, was mich halt oft, ich mache das ja nicht jeden Abend, ich
glaube, aber doch
Mario öfter jeden Abend als ich, aber man sieht sie oft, und das ist natürlich auch das, was einen manchmal langweilt oder was einen, das hört sich jetzt arrogant an, das sagt man natürlich dem Gast nicht, aber uns macht der Job natürlich extrem viel Spaß, wenn wir Leute haben, die uns ein bisschen fordern, die auch irgendwie tolle Drinks, abwechslungsreich und so weiter.
Wie immer, oder?
Wie wahrscheinlich bei jedem Job, ja. Und wahrscheinlich, wenn er der, was er ja ist, ein ambitionierter Homebartender, das freut er sich auch mehr über diesen Austausch, und ein gewolltes Begleitprodukt ist der Rausch, der darf aber nicht so offensichtlich kommuniziert werden. Aber ja, also der Weg ist in vielen Fällen der gleiche.
Ich schätze mal, dass ich da nicht alleine mit bin, dass mir einfach ein großer Teil des Genusses ist eben auch, dass ich es noch ordentlich wahrnehmen kann, dass ich darüber auch reden kann, dass ich da hat, das ist ja mehr als nur das Trinken, die Erfahrung. Und das habe ich halt nicht, wenn ich so, Wodka O, zack, puff, zack, puff, zack, puff an die Birne.
Nee, ich meine, das ist tatsächlich, meine Wodka O ist wirklich dann nur Wirkung, weil da schmeckt O sagt.
Und ich will halt auch, also egal was es jetzt ist, wenn ich irgendwelche Genussmittel oder Drogen konsumiere, will ich halt auch ganz gezielt eine bestimmte Wirkung haben. Und das ist eigentlich nie, ich will irgendwie so umfallen und Knülle sein. Da habe ich ja nichts von, das erlebe ich ja nicht.
Ja.
Bestenfalls habe ich dann keinen Filmriss und fühle mich scheiße die ganze Zeit. Oder ich wache halt irgendwann auf, so, was war nicht letzten 3 Tage los? Das ist heute schon wieder Donnerstag? So,
3 Tage, wow.
Ist ja auch nichts.
Ja.
Also von daher, ich habe dieses Problem nicht.
Wir freuen uns auch, ich fand nur diesen Vergleich von ihm zu sagen, Mensch, die haben einen Mai Tai in Santa Marta und einen Gimlet getrunken. Ich meine, das sind alles Drinks, die sind brutal hart.
Ja, ja, und dann wollen
die anderen. Und dann wollen sie den anderen, ja, das ist natürlich Quatsch. Natürlich ist das andere kein, in Anführungszeichen, richtiger Cocktail. Das ist dann die Partydroge. Aber wenn sie tatsächlich diese 3 Drinks vorab hatten mit dem üblichen Alkoholgehalt, dann kann ich auch verstehen, dass da mittlerweile alle Tore offen sind. Ja, wie gesagt, das sind natürlich die Nebenwirkungen von der eine kann es, der andere nicht.
Wie gesagt, Liron hat mir das Stöckchen zurückgeschmissen und hatte unter anderem die Frage dabei, ob es mir wichtiger ist, gemocht zu werden oder respektiert zu werden. Und in solchen Fällen, wo jemand halt käme und sagt, mach mal Wort K.O., sag ich halt, ja, nö, du musst mich nicht mögen, aber respektiere meine Entscheidung, dass du jetzt keinen Wodka O kriegst, sondern einen ordentlichen Cocktail. Also nein, das wird einfach entweder, also bisher kam es nicht vor, und wenn es vorkäme, würde ich einfach auch sagen, nö, ist nicht. Ist nicht mein Anspruch an meine Homebar.
Nee, das machen wir. Also, ne, wir machen das in der Bar auch. Wir haben dann aus gewissen Gründen bestimmte Produkte nicht, wie Energy Drinks. Weil wir sagen, ja, auch wenn ich bin ja eher der Meinung, dass man sagt, der Gast soll bekommen, was er haben mag. Ich muss das nicht bewerten, aber es gibt so ein paar Sachen, die wir einfach ausklammern, weil wir sagen, das finden wir falsch, weil es in die falsche Richtung geht, weil Energy Drinks halt.
Ja, ich weiß auch noch, wie lange ich hier gezögert habe, ein Caipirinha zu bestellen.
Zu Recht.
Weil ich weiß, dass, also Caipirinha oder also Caipi ist halt so ein Ding, ist überall rausgehauen. Und es ist meistens nicht gut. Aber ich weiß auch, ich fand Brasilien, Cachaça ist super toll.
Genau. Wäre übrigens ein tolles, habe ich schon überlegt, was mit reinnehmen in Rom Agricole.
Weil ist nicht so weit weg.
Die Herstellung ist sehr ähnlich. Ja. Ein ganz bisschen anders. Aber es ist dichter am Rom Agricole.
Ich glaube halt, wenn du hier reinkämst und sagst, ey, Caipi, ist das eine ganz andere Reaktion, wenn du fragst, sag mal, welche Cachaça habt ihr eigentlich? Und dann würdest du schon Caipirinha machen. Also,
Ja, ich kann das, wir haben ja auch genug, die reinkommen und sagen, ey, Kaipi. Und wir haben da natürlich mit einfach so eine Erfahrung und auch so ein Standing für uns selber, dass wir da so ein bisschen nicht über den Gast, weil warum, aber für uns so ein bisschen lächeln und sagen, okay, wir machen hier mal eine, weil wir wissen, was passiert.
Ja.
Weil dann ist dieser ey, Kaipi-Gast, und das ist natürlich dann auch der Unterschied, den Stefan sagt, bei uns müssen die ja dafür bezahlen. der bekommt dann plötzlich dieses kleine Tumblerglas mit den ganzen Eiswürfeln, wo er keinen braunen Zucker findet, nicht mal einen Trinkhalm, wo nichts crusht im Mund, was vielleicht ganz aromatisch schmeckt, weil es ein ganz ordentlicher Cachaça ist. So, und dann ist da nur dieses eine Stück Limettenachtel drin, was, hä? Und dann kriegt er und sagt, das ist doch keine Caipirinha, ja, so wird das bei uns gemacht, was wir dann machen. Also er hat ja auch nicht gefragt, dann muss das jetzt trinken.
Ja.
Und dann in der Regel ist es geht ja oft darum, Gäste so abzuholen und zu bremsen. Sie kommen halt mit einer ganz anderen Stimmung rein und das kennen wir schon. Dann müssen die so ein bisschen.
So vorsichtig ablenken.
Genau, dann müssen die so ein bisschen dann auch das Umfeld auf sie wirken lassen, so das Ganze drumherum. Und wenn sie dann das Problem ist, wenn sie in zu großen Gruppen sind, dann bleiben sie in ihrer Laune.
Genau.
Aber wenn sie zu dritt, zu viert sind, dann irgendwann akklimatisieren die sich und dann sagt er, ach, das ist ja interessant, schmeckt echt gut, aber ihr macht das ganz anders und dann ist es doch nicht mehr so schlimm und dann fragen sie nach und dann hat man das Interesse und dann redet man über Cachaça und über diesen Quatsch mit der Krabbe drauf oder was ist das, Scampi oder so. Und dann über guten Cachaça und dann ist man bei Roma Agricole und dann ist plötzlich die Bar offen und dann geht's los. Und schwierig zu, Stefan, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das überhaupt jetzt richtig beantwortet habe. Ich finde im ersten Moment deine Frage fand ich ein bisschen komisch, weil den Drink, den du auch nachher genannt hast, vom Alkohol, wenn es um den Alkoholgehalt ist, ist das alles das Gleiche. Es geht natürlich um den Umgang damit, wenn es irgendwie darum geht, dass einfach nur sagt, mach uns mal einen ordentlichen Cocktail. Das
ist auch die zweite Frage dann ja noch, wie sieht es aus, den Zufluss abzutrinken? Auch da
ganz muss wichtig. Ich sagen,
passiert
ganz wichtig, machen wir nicht, mittlerweile immer mehr.
So.
Machen wir immer mehr.
Ja.
Zufluss abdrehen ist ganz wichtig. Und da, ich glaube, das hat auch was mit Erfahrung zu tun. Mhm. Auch mit so einer gewissen Gelassenheit und mit so einer, ich weiß gar nicht, woran es alles liegt, aber ich mache das immer öfter und Mario auch.
Ja.
Und dass man immer mehr, man sieht es jetzt schon, man hat es so oft gesehen, wie es ausgeht. Man sieht es jeden Abend fast, zumindest an ein, zwei Stellen, wo es dann so, wo man, gesetzlich muss man da auch einfach mittlerweile extrem aufpassen, weil wir sind ja seltsamerweise in der Haftung für andere erwachsene Menschen, was in dieser Gesetzgebung extrem
schwer ist. Das so?
Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Wir sind in der Haftung für dein Verhalten. Wenn du das Lokal verlässt und dir passiert was, dann kannst du mal, je nach Anwalt, wenn du Saul anrufst, so wie heißt der Kollege jetzt, dann kannst du uns mal Arm machen oder versuchen zumindest. Dann kommen wir nur vorbei und erklären dir, es kriegen wir, das ist eine andere Geschichte.
Das mit den Stöcken, ja? Mit den Knien.
Genau, das ist dieser Stocktanz, den du dann tanzen musst mit uns. Aber das ist in der Tat schwierig. Und auch deswegen, also lassen wir die Gesetze mal außen vor, weil die sind eh hanebüchen und natürlich muss man sie im Hinterkopf haben. Und sie haben ja immer meist auch einen Grund, warum es so ist, weil natürlich irgendwie, klar, wenn man halt einfach, finde ich, als Unternehmer oder als wie auch immer gearteter Arbeitnehmer, Arbeitgeber so gewinnoptimiert ist und einfach ohne Rücksicht auf Verluste den Leuten ausschenkt und gerade bei solchen Drinks, die Stefan hier auch nennt, wo man dann vielleicht nur noch Saft schmeckt und dann kein Alkohol mehr, die Leute komplett tötet und
kannst ja immer weiter
das reinhauen. Ist unverantwortlich und deswegen sind wir da eh schon vorne, weil bei uns schmeckt man ja tatsächlich, also man kann nicht behaupten, dass also dass man da Alkohol trinkt, das wusste ich gar
Alkohol
nicht.
Alkohol versteckt. Ja,
also da, wir senden auf allen Kanälen, das kann nicht sein, dass, wenn sie das nicht mitgekriegt haben.
So große blinkende Schilder
fehlen. Genau, und selbst muss man es rausschmecken. Das machen wir nicht. Und das ist auch gut so. Wie gesagt, Gesetze außen vor, aber wir werden da immer mehr, ich merke das selber. Interessant. Okay. Ich glaube, das hat was mit so einer, zum einen Gelassenheit zu tun, die man mit der Zeit kriegt, weil das läuft jetzt auch so.
Ist ja. Also muss auch nicht mehr allen alles immer erfüllen.
Genau, und ach, wisst ihr was, wenn es dir nicht passt, dann kommt es halt nicht mehr wieder. Ist ja mein Laden oder unser und wir wollen halt zum Wohle aller, dass das irgendwie hier. Es ist eine Bar, es ist nachts, wir haben Spaß, wir verstehen auch, wenn Leute Alkohol trinken mit Spaß haben, verbinden, das ist, glaube ich, sehr wichtig und dann darf es auch mal lustig sein, dann muss auch mal was geben, was vielleicht jetzt nicht so extrem ist wie in dem Beispiel hier, aber ja, dann trinkt man, machen Barkeeper ja genauso, vergessen die nochmal, aber wenn die mal vor die Tür kommen, dann schreien die auch nur noch Oschatrös und Otscho und wie auch immer und bis zur Unkenntlichkeit. Bis zur Unkenntlichkeit. Und das ist dann immer so ein bisschen, dann wenn die plötzlich wieder eine Krawatte umhaben und hinter der Bar stehen mit so einem leichten Schweißausbruch vom Vorabend, dann ist das plötzlich ein Idiot, der Gast, der irgendwie ähnliches vorhat, weil er auch gut gelaunt ist. Also das darf man nicht vergessen. schwieriges Unterfangen, aber ich finde.
Aber solche Tricks
Zufuhr, wie Wasser, abdrehen,
ganz das Wasser macht er halt aber auch nicht, oder ihr sagt dann einfach, ja.
Also, was wir tatsächlich machen, das, man muss da eine Hand für haben. Also, ja. ich betrüge und belüge Gäste, natürlich. Da muss man muss eine Situation dafür haben. Wenn man zum Beispiel merkt, da ist eine Dreier-, Vierer-Runde, die stehen an der Bar und die trinken schon den dritten, vierten, fünften Gin Tonic, die kommen vom Essen, die waren auch schon ein bisschen, und man merkt plötzlich zum Beispiel einer in der Runde, man merkt schon, na, das geht nicht mehr lange gut bei dem Kollegen. Dann zum Wohle aller, meinetwegen spende ich auch die 3CL, die ich weiß nicht, an irgendeine, wie heißt das, Gutmenschenorganisation oder sowas. Dann gebe ich schon mal einen Wink an Herrn Gemeinnützig, genau, den Wink an Herrn Kappes oder wer die Bar und sagt, du, hier nochmal 4 Gin Tonic, aber den einen bitte weniger oder ja, mit was anderem oder und manchmal auch so, dass der Gast das nicht weiß. Das entscheide ich dann über seinen Kopf hinweg und das ist offensichtlich natürlich Betrug am Gast. Aber ich glaube, er wird es mir am anderen Morgen danken und ich möchte halt nur, weil die Situation ist noch nicht so, dass man ihn ansprechen kann. Zumal es ja auch in der Gruppe ist, ja auch eine Dynamik. Wir müssen ja auch immer abschätzen, mit wem ist der da.
Man kann ja oft auch die Gruppe
ansprechen. Ja, jetzt ja seine Geschäftspartner sein und man hat gerade einen wichtigen Abschluss gemacht. Ich kann den ja nicht ansagen, hier, der kriegt aber nichts mehr. Es ist ja was anderes, wenn die besten drei Freunde sich bis zur Unkenntlichkeit auf Junggesellenabschied und uns an die Bar setzen und man sagt dann irgendwann, Jungs, hier, jetzt hör mal auf, der eine Kopf liegt schon auf der Bar, jetzt das Ende. Das kann ich ja nicht mit jedem Gast machen.
Ja, klar.
Also muss ich da schon so ein Händchen haben und wie gesagt, man darf alles bestellen, aber man kriegt nicht immer alles. Und manchmal lassen wir das eigentlich wissen, weil es zum Wohle aller ist. Und dann kommt halt irgendwann vergessen. Der Trick, werden zum Beispiel, das war sehr nett, ich habe am Sonntag gearbeitet, da hatten wir eine ganz tolle Gruppe aus, einer kam glaube ich aus Berlin und drei aus Bremen. Und die waren super, die kamen am frühen Abend, haben zu viert und haben, also Sonntag sind ja eh so noch so sehr fast romantische Abende, wo es noch so ein bisschen dezenter alles ist. Und die haben dann also ja, super toll bestellt, immer super interessiert, gefragt und wow, das waren begeistert und Eindruck war vielleicht auch nicht mehr so gut, weil man sich missverstanden. Das war eine ganz tolle, so eine Reise für den Abend. Die haben aber auch tatsächlich nicht wenig getrunken. Also so bei 3 bis 3 Drinks, so wenn die kommen und völlig gesund und unbetrunken aussehen, dann ist 3 Drinks, wo man sagt, okay, das ist kein Problem für einen normalen deutschen Erwachsenen. Das in der Regel brauchst du uns bis zum dritten Drink keine Sorgen machen. Und dann ist es schon so, dass man immer natürlich guckt, weil die bestellen ja noch so, ja, noch ein Palovani und noch dies und noch das und denkt, okay, purer Alkohol, immer schön Wasser nach. Und dann macht man natürlich, merkt man so links und rechts, oh, und dann ist natürlich dann, passt dann auch zum Umsatz. Die hatten irgendwie zu 400, 300 irgendwie das Euro. Ja. Dann kommen natürlich plötzlich mal 12 Canapés. Und man merkt, das hilft jetzt auch. Also natürlich sollten sie einfach weniger trinken, das hilft am besten, aber es ist jetzt nun so. Und man, dann kommt ein Espresso und eine Cola und dann sagt man dem einen, dann, weil man merkt, der bricht so langsam weg. Und man denkt, nö, dann will er noch einen bestellen, weil er gerade mutig wird und dann redet man ihm das aus und bringt ihn auf eine ganz andere Richtung.
Ja.
Und dann war das auch okay, weil die müssen noch eine Stunde Zug fahren nach Bremen.
Du bist ja auch nicht mehr so richtig zurechnungsfähig, dann nach irgendwie 5
Stunden. Ja, wie gesagt, dann
stellst Stunde du irgendwas und das ist ja auch.
Ich meine, wenn ich jetzt ins Taxi stehe und dann nach Hause und ins Bett fahre und ins Koma, was ich auch nicht toll finde, was mir sicherlich auch schon mal passiert ist, weil ich bin kein Kind von Traurigkeit. Aber also learning by doing, sozusagen. Man muss das auch alles erleben. Aber das habe ich selber schon sehr oft erlebt und wie gesagt, viel öfter bei anderen und klar, also ganz wichtig ist Zufuhr abdrehen, aber gekonnt. Wichtig ist für die Homebar dann eine Betrügerflasche, sprich zweimal einmal irgendeinen Bourbon mit irgendwas auffüllen, was Geschmack irgendwie und Apfelsaft, wenn man selber mal mittrinken muss, Shots oder so, das habe ich früher mal in einer Bar gemacht, da war immer Apfelsaft in irgendeiner, ich weiß nicht, Rum oder Bourbon, weil wir immer Shots getrunken haben, ich habe natürlich nicht getrunken und eine Flasche Gin war immer gemarkt, die ist mit Wasser oder mit irgendwas gefüllt. Das ist schwierig. Deswegen schwierig mit doppelt gefrorenem Eis, da kann man nicht mehr so gut betrügen, weil wenn man dann Wasser drauf gibt aus der Ginflasche und Tonic, dann friert das unten ein, friert das fest, das wird mit Alkohol nie passieren. Wenn man so richtig kalt ist, denkt man, Mist,
jetzt brauchst du auch noch gefakte Eiswürfe.
Eigenes Gram hier geschaufelt ist.
Okay, aber welchem Gast fällt das denn noch auf, eine Situation, wo man das selber schon so zurück wird? Das ist ja.
Ja, aber gut, wenn man ihm das Lustige ist zum Beispiel, dank dieser Tonic-Vielfalt, die alle so stark limonadig und Zucker und
wie kannst auch mal einen Tonic machen, der keinen Gin hat, ne?
Total. Ja. Mit Narzissen und wenn ich dann noch Angostura würde, das merkt er im klar. Leben nicht. Es sei denn, der trinkt vorher irgendwie 10 Cl Sipsmus VJOP mit einem Tropfen, das merkt er den Unterschied, aber ansonsten, und ich finde es ganz wichtig, abzudrehen.
Ja.
Zum Wohle aller. Wir müssen das ja ganzheitlich sehen. Es ist ja, die Reise endet ja nicht an dem Abend. Wir wollen ja ein Leben lang weitermachen.
Ja, ja. Und der Gast ist ja auch nicht alleine.
Wie gesagt, das ist im privaten Rahmen immer noch was ganz anderes.
Ja.
Macht es natürlich auch schwieriger, Leute anzusprechen, wenn man freundschaftlich verbunden ist.
Nein.
Eigentlich nicht. Wie gesagt, am Folgetag wird der Dank groß sein.
Also das ist, was ich halt eben meinte. Wenn das in meiner Homba passiert, ist halt auch nicht. Da sage ich halt einfach, du, ich glaube, du hast einfach genug. Und das ist dann halt so. Also, und der dann dumm macht,
kann halt ja, und der, wie gesagt, es geht wie bei so vielen Dingen. Der gute Gastgeber und der gute Bartender sorgt vor, es ist Vorbereitung. Das heißt, ich habe 2, 3 gefakte Flaschen. Ich bin vorbereitet. Also wenn ich das wirklich, also als vielleicht als Home-Bartender, ein bisschen, also wenn ich jetzt mal einmal im Monat mal 2 Gäste empfange, ist das ein bisschen übertrieben.
Ja, ja.
Da muss ich es anders regeln. Aber
ich glaube, Stefan macht auch größere Dinge als ich zum Beispiel.
Stefan, wie wir ja wissen aus unserem
Interview,
hat ja eine ordentliche Home-Bar. Genau. Da geht ja einiges. Der hat ja richtig, der Gäste, also privat, aber. Ja.
Genau, das ist ja schon ein ganz anderer Level als bei mir zum Beispiel. Ich habe ja meistens halt das. Ja,
und dann kann ich natürlich Stefan die gleiche Frage sagen, wieso hast du denn Maracuja-Saft da? Was soll denn der Quatsch?
Das weißt du doch, Stefan. Haben sie das nicht ersetzt durch Maracuja-Saft durch Sirup ersetzt und Wodka durch Pfeffer-Wodka?
Okay, du bist entschuldigt, Stefan. Tut mir leid, ich wollte dich nicht beleidigen. Warum hast du Wodka da?
Genau, Wodka ist ja nur für die Wirkungstrinker, das weiß man.
Hat irgendjemand mal behauptet, ja.
Skalar-Wodka.
Ja. So.
Na gut, ja.
Also, Bildungstrinken ist nicht gleich Wirkungstrinken. Der Weg zum Bildungstrinker ist weit. Spricht nichts. Ich finde, wie gesagt, was ich auch, also ich bin da immer hin und her gerissen. Weil es gibt so Abende, wo Leute mir zu viel über Alkohol reden. Und wo ich denke, Kinder, habt doch mal Spaß, entspannt euch mal. Trink doch mal ein, mach mal locker und rede doch mal mit deiner Begleitung nicht über Alkohol. Gibt's nichts hinter. Ich meine, ich finde die Balance ist wichtig, weil die Bar ist natürlich, also wenn wir hier jetzt nur so, wenn wir nur Tasting-Atmosphäre in der Bar haben, ist es keine Bar. Also nicht für mich, dann ist es keine Bar, in der ich mich wohlfühle.
Ja.
Es geht ja auch um kurzweilige Unterhaltung, um eine Ausflucht aus dem Tageswahnsinn. Und dergleichen. Das darf man natürlich nicht unterschätzen. Aber ja. Nur Maracuja-Saft trinken mit Wodka hilft. Es geht um Coolness. Das heißt,
wir müssen
cool bei den Gesprächen bleiben und cool bei den Getränken.
Genau. Drink responsibly. Und sollte auch nichts übertreiben.
Ja.
Oder nicht zu sehr übertreiben. So ein bisschen ist ja okay.
Ja, ich tue mich schwer mit solchen Aussagen, weil ich habe es auch schon oft übertrieben.
Ich sag ja, so ein bisschen ist ja
okay. Ja, genau. Wir wollen, da muss, ja, es ist ein schmaler Grat. Und deswegen brauchen wir mehr erfahrene Bartender, ältere Bartender und drinnen erfahrene, gestandene Menschen mit Lebenserfahrung.
Und mehr
weniger Regulierung, sondern mehr erfahrene Leute, die sowas handeln können, solche vielschichtigen
Situationen. Ja, Selbstregulierung.
Sowas, genau, wie auch immer. Nun denn, okay. Jetzt haben wir tatsächlich die Stunde mehr als voll gemacht mit fadenscheinigem Gerede und gelegentlich einem Schluck relativ kräftigen Rum Agricole.
Dieser ASE Sherry Finish ist auch.
Da bin ich noch gar nicht angekommen.
Sehr schön. Sehr schön.
Puh. Okay.
Wir sind fertig.
Jetzt noch verabschieden bis zum nächsten. Wir sind fertig. Wir nennen sie schon 10:30. Heute einmal nicht in der Bar. Ich werde jetzt auch nicht mehr runtergehen. Nein, das ist gefährlich. Ich gehe gleich noch los. Nee, wie geht das über los?
Es geht los. Es geht los. Habe ich was krass?
Es geht los. Ja. Wir freuen uns. Oder wir machen einfach mal so weiter. Willkürlich wie bislang. Wir suchen uns wilde Themen aus. Wir freuen uns natürlich über Themenvorschläge. Hier so eine versuchte Meta-Ebene, wie wir es gerade mit Stefan versucht haben, nehmen wir natürlich auch gerne entgegen. Wobei wir für nichts garantieren können.
Und wir werden
spannend, wie die Reise weitergeht.
Vorbereiten.
Bildungstrinken. Und wir bei 13.000 Hörern, jetzt habt ihr mich. Muss ich, oder Zugriff, nicht Hörern, aber Zugriff.
Ja.
Das ist ja auch
aber
schon
Uniques immer.
Ist ja auch schon erschreckend viel. Davon sind irgendwie 99% Abbrecher. Heißt aber immer noch, dass das vielleicht 100 Leute gehört haben. Und das ist ja, ja irgendwie beeindruckend. Also, gut, dann sage ich mal Tschüss, sagt man in Hamburg.
Ciao, ciao, ciao. Oder Cheers. Cheers, ne? Naja, ne?
Aber responsible.
Cheers, responsible. In diesem Sinne, gute Nacht. Nee.